Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Fail oder geil, wie war jetzt eigentlich unsere Las Vegas-Experience? Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hi.
Hallo Kevin.
Ja, ich bin Kevin Scheuren und wir sitzen hier gemütlich. Das könnt ihr sehen, wenn ihr auf dem YouTube-Kanal von formel1.de diesen Podcast schaut, auf der Terrasse des Tuscany Suites und Casino, unserem Hotel. Bei einem Bierchen und Weinchen. Wir haben jetzt bei uns Sonntagabend, bei euch in Deutschland ist jetzt gleich Montagmorgen. Und wir dachten uns, wir setzen uns mal zusammen und sprechen so ein bisschen über unsere Woche. Wir haben ja in den Livestreams, Christian, jetzt ausführlich auch über den Sport geredet. Aber natürlich ist die Erfahrung für uns, hier zu sein in Las Vegas, auch eine ganz besondere. Ich war noch nie hier, du ja auch nicht. Ja, wie hat es dir gefallen?
Ja, es war ein Wochenende voller Eindrücke, das muss man wirklich so sagen. Genau so, wie man sich Vegas ein bisschen auch vorstellt, oder? Grell, schrill, laut, ein bisschen verrückt. Wir waren ja auch im Paddock, wo es im Paddock eine Hochzeitskapelle gibt, in der Jacques Villeneuve geheiratet hat. Und
wir ja auch.
Im Casino. Wir ja auch, ja. Nochmal der Hinweis, Mama, es ist nicht echt. Man kann
gefragt,
aber da echt heiraten, ja.
Also nur gefragt, bei uns war es nicht echt. Welchen Namen jetzt wir annehmen würden. Dann habe ich dann, Kollegen Olivier Zwartjes von Sky gesagt, wir sind modern, wir haben beide unseren Namen behalten.
Ja, genau, so müssen wir es auch machen. Das ist eine Diskussion, die habe ich auch immer mit meiner Freundin, sollten wir mal heiraten, was machen wir dann? Habe ich gesagt, ich würde auch gerne nicht mehr voll loswerden, ich sage es, wie es ist.
Echt jetzt?
Aber ja, nee, ich bin da nicht scharf drauf, aber den Namen kennen halt viele Leute inzwischen,
das stimmt,
deswegen
das
muss
stimmt.
Ich dabei bleiben.
Das stimmt. Ja, also das war schon ganz besonders und das ging ja auch schon los für uns beim Hinflug. Du bist von Wien nach Frankfurt geflogen, da in Frankfurt haben wir uns dann getroffen. Und der Flug von Frankfurt nach Chicago dann, weil wir sind in Chicago zwischengelandet und dann nach Las Vegas weiter. Also da war entspannter, als ich das in Erinnerung hatte, was Langstreckenflüge anging. Ich habe das ja bewundert, wie schnell du eingepennt bist. Sowieso, ich muss wirklich mal sagen, also ich schlafe ja eigentlich schon schnell ein. Aber ich kenne niemanden, der so schnell einschläft wie du. Echt? Also das ist krass.
Dabei bin ich da gar nicht so gut, aber stimmt, sobald ich in ein Flugzeug steige, geht das relativ schnell.
Ja. Er sagt zu mir so, ja, Kevin, ich knicke jetzt weg. Und dann knickt er wirklich weg. Und das ging ruckzuck. Und dann höre ich es dann neben mir so nur schnarchen. Das ist auch das Motto des Wochenendes. aber der Flug verging wie im Flug. Und dann hatten wir unser erstes Highlight in Chicago, Sandwich. Also muss man wirklich sagen, viel Geld bezahlt, keine Qualität bekommen.
Ja, Wahnsinn. Also so diese, ihr kennt doch sicher diese Supermarkt-Sandwiches, diese billigen Dinger, ja, die ganz weich sind und irgendwie, also in diesen Plastikdreiecken. Also die sind Premium dagegen, das muss man wirklich sagen. Also ich werfe echt ungern Essen weg, wie man auch sieht. Aber dieses Chicken Caesar Sandwich in Chicago, das war eine einzige Katastrophe. Ich habe die Hälfte weggeschmissen davon.
Das stimmt, das stimmt.
Um 17 Dollar oder so, glaube ich.
Ja, es ist wirklich teuer. Also das muss man wirklich sagen, teuer ist es hier. Also
ja.
Du kannst nicht nur im Casino arm werden. Noch ist mir das nicht passiert, denn ich werde erst nach dieser Aufzeichnung die Kohle, die Mutti mir gegeben hat, im Casino verzocken. Aber bis dahin kannst du für Essen und Trinken auch schon arm werden.
Ja.
Also das ist so ein. Also wenn ihr nach Las Vegas kommt, plant da auf jeden Fall auch jede Menge Geld mit ein. Weil nicht nur das Casino ist teuer, sondern auch eben das Essen und Trinken. Dann sind wir weitergeflogen von Chicago nach Las Vegas, nächtens, was dann ganz cool war beim Anflug auf Las Vegas, wenn man dann, ja, diese Stadt, und das muss man ja wirklich sagen. Die Stadt ist, wenn du im Hellen hier durchläufst, und ich habe einige Mittagsspaziergänge gemacht, weil ich erstens nicht schlafen konnte wirklich und zweitens dann dachte, okay, wenn ich schon mal wach bin, dann kann ich auch rumlaufen. Also ich glaube, ich habe so viele Gehkilometer gemacht wie in Deutschland schon lange nicht mehr.
Ja. Die ist übrigens, wenn du sagst, ich konnte nicht schlafen, dann müssen wir vielleicht dazu sagen.
Das hatte nichts mit deinem Schnarchen zu tun.
Nein, ja, das meine ich gar nicht. Aber bei uns war es ja so, dass eigentlich die perfekte Wachwert-Arbeitsbeginnzeit, ja, wie es bei einem normalen Europa-Grand Prix jetzt 7 oder so am Morgen wäre, ist halt hier dann um 6 Uhr am Abend, weil einfach alles so in die Nacht reingeschoben ist.
Ja.
Das heißt, tagsüber, also ich habe nicht viel Tageslicht gesehen, anders als du.
Ja, genau, ich habe ein bisschen mehr Tageslicht gesehen und es war dann so, dass die Stadt, wenn du jetzt im Hellen da durchläufst, es ist natürlich trotzdem krass. Also jetzt am Strip und so. Wenn du diese hohen Gebäude hast, diese Casinos, Venetian, Palazzo, Caesar's Palace und sowas, Treasure Island, das ist dann trotzdem imposant. Aber das Ganze kommt natürlich erst so wirklich ans Leben, wenn du dann im Dunkeln da bist. Und ich hatte das Glück, dass ich ja diese VIP-Experience machen durfte, beziehungsweise der Einladung gefolgt bin, sich doch mal diese VIP-Loge am Bellagio anzusehen. Und dann kam man...
Bellagio, vielleicht für Kontext, das ist das große Hotel, wo die Siegerehrung deiner Stadt, oder der erste Teil der Siegerehrung deiner Stadt gefunden hat.
Da gibt es auch diesen Brunnen, diesen bekannten...
Ja, den haben sie ausgeschaltet gehabt.
Die haben sie tatsächlich oder? Eingeschaltet. Habe ich auch nicht verstanden. Ich nicht. Ja. Der knallt halt sehr. Vielleicht wollten sie das nicht haben. Ja. Also da gibt es ja so Knalleffekte auch bei der Präsentation von dem Brunnen. Und dann war ich dann auch mal wirklich auf der Strecke. Also wirklich auf der Strecke, wo dann auch gefahren wird, im Dunkeln. Und wenn du dann nach hinten, nach vorne, nach rechts, nach links geguckt hast, das war halt schon beeindruckend. Ich habe auch ein paar kleine Videoaufnahmen davon, die können wir vielleicht an der Stelle mal einblenden. Also das war schon cool. Und auch so eine eigene Brunnenpräsentation zu haben, das war auch ganz cool. Habe ich auch ein kleines Video von vorbereitet. Also so ein paar Eindrücke können wir euch da im Podcast-Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de da auch präsentieren an der Stelle.
Übrigens zu dem, weil du hast jetzt so drüber gesprochen, was sieht man von der Strecke aus eigentlich?
Ja.
Der Backdrop ist ja schon ziemlich atemberaubend hier. Aber ich fand interessant, Martin Brundle hat das erzählt, mal beim Kollegen von Sky UK. Der ist irgendwie mit einem Pirelli Hot Lap Sportwagen ein paar Runden gefahren und der hat dann Interessantes gesagt, weil es gab ja diese Diskussion, erinnerst du dich, über die Sphere, das ist diese riesen,
LED-Kugel.
Sieht aus wie eine Glaskugel, ist eine LED-Kugel, ein riesen Monitor in rund sozusagen oder in Kugelform und da gab es ja die Diskussion hier, da darf kein Blau angezeigt werden, kein Rot und kein Gelb, damit die Fahrer nicht irritiert werden. Und Martin Brundle hat gesagt, der ist ein paar Runden gefahren und er hat die Sphere nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Ja, weil das ist, hat glaube ich auch damit zu tun, dass einfach die Strecke und damit auch der Zaun so hell erleuchtet ist, dass wenn du da selbst durchfährst, den Backdrop eigentlich gar nicht so wahrnimmst.
Das haben wir ja auch wahrgenommen, als wir...
Bei den TV-Übertragungen.
Ja, oder als wir zusammen in der Startaufstellung waren, fand ich.
Stimmt,
Wir standen da. Und das ist ja so, dass die Strecke nur einseitig beleuchtet wird. Anders als in Singapur, wo sie von beiden Seiten beleuchtet wird. Und quasi die Tribünenseite von uns aus gesehen ist beleuchtet worden. Und wir haben die Tribüne gar nicht wahrgenommen.
Ja, da hätte mein bester Kumpel auf der Tribüne sitzen können. Ich hätte den nicht erkannt. Ja.
Ich habe nur eine Mexiko-Fahne erkannt. Das waren halt so kleine Sachen, die man halt gesehen hat, aber ansonsten hast du die nicht wahrgenommen. Also ich habe das mit so einem Boxkampf verglichen, wo quasi der Ring extrem angeleuchtet wird und die ganzen Zuschauer drumherum nimmt man gar nicht wahr.
Ja.
Passten zu Las Vegas, ne? Boxhauptstadt hier der USA.
Sind wir wieder so, wie es Wochenende angefangen hat in den Videos auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, das Uhr von
Evander
Holyfield, das ja verloren gegangen ist, und das von Niki Lauda am Nürburgring. Also es gibt die großen Parallelen.
Ja, ist echt krass.
Und Buffer, nicht Michael, sondern
Bruce
Buffer.
Bruce Buffer war da und hat...
Übrigens, Kevin, Moment des Wochenendes finde ich echt dieses ein bisschen creepy Video, wo Checo Perez da... Also, vielleicht kannst du kurz erzählen,
Bruce Buffer ist der jüngere Bruder von Michael Buffer. Michael Buffer kennt ihr ja vielleicht, Box.
Let's get ready to rumble.
Er hat es ein bisschen schöner gesagt als du.
Ich traue mich hier sitzen noch andere Leute.
Er hat aber auch schon bei der Formel 1 die Introduction gemacht für die Fahrer in Austin vor einigen Jahren. War auch schon cringe. Und Bruce ist sein jüngerer Bruder und der Ringsprecher oder der Octagon-Sprecher der UFC, Ultimate Fighting Championship, MMA-Organisation, die hier in Las Vegas beheimatet ist. Und UFC-Fans kennen ihn, also er ist energetisch. Seine Catchphrase ist It's time! Und der haut dann richtig rein und der schreit halt die Kämpfer an bei der UFC. Ja. Ne? Der pumpt die nochmal so richtig auf, wenn er den Namen ruft.
Ach, das ist Trademark.
Und das ballert ihn, der ballert halt richtig. Und damit kam der geneigte Formel-1-Fahrer, glaube ich, nicht so klar. Und vor allem Checo Perez nicht, weil er wurde angekündigt, so als Multiple-Time Grand Prix-Winner und so. Und dann Sergio, Checo, Perez!
Und dann stand richtig Perez in seine Richtung.
Da stand Perez dann da. Was mache ich denn jetzt? Ja. So, er dachte, gibt es jetzt noch ein Interview oder wo muss
genau,
ich
hin? Genau, das war so ein bisschen ein unangenehmer Moment für ihn. Er wusste nicht, wo er hingehen soll. Ja. Und der Bruce Buffer. Er hat sich dann auch so ein bisschen weggedreht von ihm einfach. Das ist so eine geile Szene, müsst ihr euch anschauen.
Er macht dann halt einfach weiter. Ne? Ja. Also er ist halt wie ein Roboter. Er ist auch so ein Roboter wie sein Bruder Michael. Guckt euch das auf jeden Fall an. Auf den Social-Media-Kanälen der Formel 1 könnt ihr das finden. Ja. Also wirklich eine Top-Szene von diesen Introductions. Ja, unsere Introduction to Las Vegas war dann mit dem Uber-Driver. ja. Sind wir dann vom Flughafen. Das ist ja auch geil, dieser Flughafen einfach quasi mitten in der Stadt. Ne?
Ja, ziemlich. Also ich habe echt gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Wir landen jetzt hier am Strip quasi. Ich meine, natürlich ist das ein paar Kilometer weg, ja. Aber irgendwie, da ist gefühlt nicht viel dazwischen. Also man hat das Gefühl, du steigst jetzt aus und könntest zu Fuß an den Strip laufen.
Ja. Und dann sind wir zum MGM Grand gefahren, dort wo das Media Accreditation Center ist, weil wir kamen so an, waren glaube ich so um 22 Uhr Ortszeit hier, um 23 Uhr Ortszeit machte das Akkreditierungszentrum zu und Christian und ich, vor allem Christian, versucht dann schon recht früh an die Akkreditierung zu kommen, damit wir am nächsten Morgen, wenn es dann mit unserer Arbeit losging, jetzt an dem Fall war das der Medientag am Mittwoch, dann auch direkt ins Mediencenter können, weil das Mediencenter war zwar hier bei uns im Hotel, aber da brauchtest du halt deinen Pass für, sonst wärst du da auch nicht reingekommen und würde dann nochmal zum MGM Grand hättest fahren müssen und zurück, dann wäre das ein bisschen umständlich geworden und deswegen sind wir direkt hin. Unsere Akkreditierungen waren da, anders als noch beim letzten Mal im Monza. Das stimmt, das war ärgerlich. Ja, und für mich war das dann was Besonderes tatsächlich, vor dem MGM Grand das erste Video aufzunehmen, was wir hier in Las Vegas gemacht haben. Das könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de angucken, weil eben ich großer Boxfan bin und hier sehr viel Geschichte geschrieben worden ist im Boxen. Und auch dieses MGM Grand Hotel, dieses grün angeleuchtete Hotel, ja schon so ein Trademark-Hotel hier in Las Vegas ist. Deswegen fand ich schon echt besonders so, als erstes Hotel das im Hintergrund zu haben. Weiß ich nicht, so generell ist das für mich hier eine super besondere Reise. Ich habe auch Kommentare gelesen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de von wegen, warum gab es keinen Anführungsstrichen Moralapostel-Podcast von mir davor, weil ich das ja ganz gerne mache, wenn es so nach Saudi-Arabien geht und sowas. Der Kritik muss ich mich stellen tatsächlich, weil natürlich wäre es so, dass ich in Richtung USA auch genug Kritik äußern könnte, was Menschenrechte angeht. Ja, nehme ich an. Und andererseits ist das, wenn man hier dann mal da ist, wenn man hier sein kann, wenn man eben auch lange Boxfan ist zum Beispiel, ist das eine besondere Stadt. Oder Sportfan generell, auch die UFC zum Beispiel hat hier viele Events gehabt. Ja, und deswegen habe ich mich einfach gefreut, diese Orte zu sehen. Ich fahre auch nachher in ein Casino, also das Palms, wo das Pearl in the Palms oder das Pearl of the Palms ist, wo viele UFC-Events stattfanden, die ich früher geguckt habe, als ich großer Fan war. You can sit there, no problem. Kurz vor euch zur Erklärung, wir sitzen hier an einem kleinen Kamin und da sollen natürlich auch alle anderen sitzen können. Aber netterweise lässt man uns hier auch aufnehmen, deswegen sagen wir dazu jetzt absolut gerne.
Vielleicht nur, wir wollen hier keinen Politik-Podcast draus machen, aber nur ein Wort dazu sei mir gestattet. Ich finde schon, dass ein Unterschied ist, ob du jetzt irgendwo in einer Autokratie unterwegs bist, wo, wenn du auf die Straße gehst und sagst, der König oder der Scheich oder wer auch immer ist ein Volltrottel, dann sitzt halt im Gefängnis. Hier kannst du ohne weiteres sagen, Joe Biden ist ein Volltrottel und es passiert dir nichts.
Das stimmt.
Also deswegen ja, auch in Amerika ist nicht alles lupenrein, aber das ist schon ein entscheidender Unterschied, finde ich.
Ja. Ja, und das war einfach toll, dann vor diesem MGM Grand das erste Video zu machen. Und wir konnten dann nicht pennen und haben uns dann hier bei uns im Hotel in den Pub gesetzt. Und das war cool, Christian. Ich finde, das war einfach, das schätze ich so an unserer Zusammenarbeit, muss ich wirklich sagen, wenn wir dann an der Strecke sind. Und es gibt mal Zeit, weil, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, die Arbeit ist schon sehr einnehmend im Rahmen eines Formel-1-Wochenendes. Da bleibt nicht viel Zeit. Ja. Aber ich finde es toll, dass wir sie uns dann nehmen und auch an der Bar dann das ein oder andere Getränk trinken und viel reden und viel
labern. Work hard, play hard heißt es ja immer.
Ja, ne? Nee, das finde ich wirklich toll. Also viele tolle Gespräche geführt mit dir auch hier. Tiefgehende Gespräche auch. Gespräche, die auch nichts im Podcast zu suchen haben tatsächlich. nee, also das ist schon cool. Und dann ging es am nächsten Tag auch los. Unser erster Arbeitstag hier in Las Vegas beim Medientag. Ich war ein bisschen verkatert, muss ich zugeben, zu Echt? Beginn noch. Ja.
Aber also, nur um das in Relation zu setzen, also so viel haben wir gar nicht getrunken. Das waren irgendwie 4-5 Bier oder so.
Ja, aber ich habe halt wenig und gegessen halt und so ja, vorher. Gut. Deswegen war ich halt dementsprechend. ja, und wie hast du das Arbeiten hier empfunden? Das würde mich mal interessieren, weil du hast ja jetzt schon sehr viele Medienzentren und sehr viele Strecken gesehen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du so die Arbeit für dich wahrgenommen hast?
Ja, also grundsätzlich sehr, sehr angenehm, weil es hat natürlich, dadurch, dass wir hier im Tuscany Hotel in Casino sind, ist der Weg einfach extrem kurz gewesen. Ja? Also wirklich von unserem Zimmer raus zum Arbeitsplatz im Media Center 2 Minuten Fußweg. Also das ist natürlich Traum, habe ich in der Form noch nie gehabt. Zwei kleine Schattenseiten gibt es. Die eine ist, das Media Center ist sehr weit weg vom Paddock. Also man geht da echt 10 Minuten, wenn du wirklich ans andere Ende des Paddock musst, eher noch mehr. Und dadurch, also nicht, dass uns das schaden würde, ja, man sieht es auch, wenn man einen Podcast klaut, das ist grundsätzlich ja nicht schlimm. Das Problem ist nur, du gehst ja als Journalist in so einem Wochenende wirklich ein paar Mal hin und her, ja. Und dann verlierst halt locker mal 1,5 Stunden netto Arbeitszeit nur für gehen und das ist nicht gut. Hat die Fans nicht zu interessieren, ist unser Problem grundsätzlich, ja, aber das ist aus meiner Sicht des Medienschaffenden nicht ideal.
Nee, aber das hat ja auch andere Gründe, weil ich finde, das kann man schon erklären, weil es kann ja durchaus mal sowas wie eine Breaking News geben. Es kann so spontane Entwicklungen geben, wo du direkt, weil das ist ja das Gute, wenn du hier bist an der Strecke, da musst du niemanden anrufen, da kannst du einfach hingehen, ja, und direkt das Gespräch suchen. Und da geht es ja schon manchmal um jede Minute, weil das ist dann schon nervig für dich, glaube ich.
Ja, diese Fälle kommen jetzt eher selten vor, ehrlich gesagt, weil man hat ja immer auch noch ein Team zu Hause in der Redaktion, das auch schnell reagieren kann, aber man verliert einfach Zeit, also das nervt ein bisschen. Die Form hat, weil es gab von ganz vielen Kollegen, also ich war da nicht der Einzige, der sich da so ein bisschen beschwert hat. Die FOM, also das ist quasi die organisatorische Firma, die Liberty Media für die Formel 1 einsetzt, die haben auch schon signalisiert, beim Media Center überlegen wir uns vielleicht was für nächstes Jahr. Mhm. Weil das ist das, was viele Kollegen so gestört hat. Die haben ja hier um 500 Millionen Dollar diese riesen Titanic mitten in die Stadt reingebaut. Man kann es nicht anders sagen, dieses Paddock-Gebäude, das man auch im Fernsehen sicher gesehen hat. Und natürlich, und das verstehe ich auch, verkauft man die Plätze, wo man auf die Strecke sieht, mit Terrassen und so weiter, erstmal an teure VIP-Gäste. Ja, weil dieses Investment muss sich ja auch lohnen, da störe ich mich überhaupt nicht dran. Aber dass in diesem riesigen Schiff nicht auch irgendwo ein Raum, von mir aus ohne Fenster, wir müssen ja gar nichts sehen davon, wir hatten hier auch keine Fenster in Tuscany übrigens, stimmt, davon mal ganz abgesehen, ja. Dass ich da nicht wo einen Raum gefunden hätte, auch das finde ich ein bisschen schade, weil da würdest du halt einfach rausgehen und wärst direkt mittendrin im Gewusel, wie es auf allen anderen Strecken der Welt übrigens auch ist, mit einer Ausnahme Baku. Da geht es halt wirklich nicht anders, aber da ist es wenigstens so, du gehst raus aus dem Paddock durchs Drehkreuz und dann steht sofort, wirklich sofort das Hilton da. Also da gehst du nicht 10 Minuten dazwischen und da ist halt dann das Media Center drin. Ansonsten ist das ganz ähnlich in Baku übrigens. Und der zweite kleine Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass man nach wie vor teilweise bei Formel 1 Veranstaltungen, das ist nicht nur hier in Vegas so, teilweise auch woanders, nicht auf die Reihe kriegt, dass für uns Journalisten das WLAN-Kleid funktioniert. Ja? Also ich musste dann einen Fotografenplatz mit Kabel organisieren, damit wir halbwegs vernünftig arbeiten konnten, weil das WLAN hat hier für die, die ein bisschen tech-affin sind unter euch, das teilweise so 2-3 Mbit pro Sekunde Upload und Download. Ja? Ich meine, damit kannst du heutzutage nichts mehr machen. Wenn du so ein Video durchschickst, wie wir es jetzt machen, da bist du schnell mal bei 2 GB, da brauchst du einen halben Tag dafür. Also, ja. So. Aber ansonsten sehr cool. Das Media Center auch, um das auch mal positiv zu erwähnen, sehr, sehr gut gemanagt. Da hat sich Alexandra Schieren drum gekümmert, eine ehemalige FIA Head of Communications. Habe ich auch gefreut, dass ich mich beschwert habe und dann höre ich so eine deutsche Stimme aus dem Eck, die da sagt, ach Christian, so hier, ach Alexandra, ja hier, das und das und das. Da hat sie dann auch direkt drum gekümmert, also sehr gut gemanagt und sehr groß, geräumig, die Arbeitsplätze perfekt, tipptopp hergerichtet. Und gab auch tatsächlich gutes Essen und gutes so, Catering, muss man auch mal loben.
Ja.
Also das hat alles gesessen.
Und vor allem, was ich gut fand, war auch breit gefächertes Catering.
Ja.
Weil das hast du auch nicht immer an der Strecke tatsächlich. Immer an Ungarn mit diesen Brötchen, diesen trockenen Brötchen, die wir da bekommen haben. Da war das
es gibt nichts Geileres als die legendären trockenen Schnitzelsemmeln. In Budapest. Ich frage mich immer, es gibt doch so diese Initiativen, wo die Bäcker einer Großstadt irgendwie ihr Brot wegschmeißen und dann an die Tafel oder so verteilen. Ich glaube, dass die das da immer herhaben.
Ja, und die Schnitzel auch abgelaufene vom Metzger.
Aber wollen wir mal nicht zu sehr meckern. Ja?
Dass
wir überhaupt Essen kriegen, ist nicht selbstverständlich.
Es kostet auch nichts. Deswegen meine ich, es war wirklich super. Es gab immer Getränke.
Absolut.
Es gab immer Wasser hier. Das ist immer ganz geil. Das kann ich mal in die Kamera halten. Ich habe immer so ein Döschen auch geklaut.
Ja, da gibt es auch eine geile Geschichte dazu.
Liquid Death. Witzigerweise, als ich am Tag vorher nochmal einkaufen war, oder am Morgen vorher, bevor es dann losging für uns, habe ich mir so eine Dose mal gekauft. War natürlich eigentlich doof, weil ich dachte, okay, die sind Sponsoren, aber ich dachte mir, wir kriegen jetzt nicht diese Dosen die ganze Zeit. Pustekuchen, wir haben wirklich diese Dosen die ganze Zeit bekommen. Liquid Death. Dann bin ich an die Supermarktkasse gegangen und dann sagte sie mir, es always looks like alcohol. Dabei ist es einfach nur Wasser. Also es gibt das in Weiß, das ist stilles Wasser.
Was kostet so eine Dose eigentlich im Supermarkt?
$4.
$4, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht.
Ja, für 0,5 Liter Wasser. Und dann gibt es eine schwarze mit Sprudel. Und wir hatten jetzt bei uns im Mediencenter noch so eine goldene mit Mango-Geschmack, also so ein Mango-Aroma dabei. Es gibt noch Eistee davon, aber viel geiler fand ich dann, als du dann gefragt hast, was das ist und wo das herkommt, dass du mir dann die Geschichte hinter diesem Wasser erklären konntest. Ja,
weil Kevin hat mir dann erzählt, das ist doch irgendwie Frankenmarkt oder so steht da drauf. Ja. Und dann ist mir eingefallen, ich habe mal einen TV-Beitrag darüber gesehen, dass Frankenmarkter, das ist so eine relativ biedere Mineralwassermarke in Österreich, also die tun ja nichts anderes, als letztendlich Leitungswasser abfüllen. Also es wird österreichisches Leitungswasser nach Amerika exportiert, in Dosen abgefüllt und hier um teures Geld verkauft. Das ist echt sensationell. Auch geil ist,
da steht drauf Mountain Water Trademark.
Ja.
Ist auch geil, dass man das trademarken kann. Drinking Water from the Alps. Immerhin nicht falsch, ne? Das ist ja Alpenleitungswasser. Keine Werbung übrigens. Ne? Aber Liquid Death, wenn ihr uns sponsern wollt, einfach melden, kriegen wir hin. Schickt da nur noch nach Deutschland die Dosen.
Dann machen wir auch eine Gegendarstellung zu, das ist nur Leitungswasser. Wobei das österreichische Leitungswasser ist das Beste der Welt.
Aber ja, besser als hier auf jeden Fall. Das ist das, was mich in Amerika echt, also dieses Chlorwasser macht mich ja immer wahnsinnig. Haut wird auch unrein, ne? Ich habe echt Pickel bekommen dieses
Meine Wochenende. Meine Güte.
Ja, Lady. Ich muss ja vor der Kamera gut aussehen.
Ja. Was ich viel schlimmer finde ist, ey, wir reden heute ziemlich viel so off-topic, ich hoffe,
das, aber das stört
euch nicht zu sehr.
Ich weiß, dass einige von euch jetzt vielleicht noch was Sportliches hören möchten, aber ich glaube, da müsst ihr heute nicht viel erwarten.
Ja, können wir auch noch ein bisschen anstreifen, vielleicht dann da und dort oder so. Aber ja, was ich noch, vielleicht findet ihr es ja wenigstens unterhaltsam, was ich nämlich noch, was mich immer brutal stört, nicht nur in Nordamerika, sondern generell in fast allen Urlaubsländern, wo ich hinfahre und so, ist das Klopapier, ja. Also ja. Wenn ich irgendwo hingehe und ich habe einlagiges Klopapier, da bin ich schon mal angefressen.
Ja, musst du halt die halbe das Rolle benutzen schlimm. Dafür, ne? Wenn du mal einen ordentlichen Schiss legst. Wir sind hier real, ja.
Und wir Klobesen machen, gibt's auch keine. Aber.
Das ist krass, es gibt einfach keine scheiß Klobürste im Zimmer. Also, was ist das? Soll ich da mit dem Klopapier da irgendwie rumwischen oder was?
Ganz schlimm.
Naja, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich weiter hier über unsere Erfahrungen in Las Vegas, das Arbeiten, das Paddock und vieles drumherum. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Christian Nimmervoll und ich hier am Kamin im Tuscany Suites und Casino in Las Vegas, Nevada. Ein paar Stunden vor unserem Abflug.
Es wärmt übrigens echt hier ein bisschen.
Tatsächlich, weil kalt. Heute ist es kalt.
Also, ja, es ist kälter als die letzten Tage. Ja,
also da hatte die Formel 1, glaube ich, ein bisschen Glück tatsächlich, dass, dass es heute kälter ist als zum Beispiel gestern am Renntag.
Ja.
Können wir gleich nochmal drüber
sprechen. Es hieß ja, achso, okay.
Nee,
ja, es hieß ja, dass Temperaturen bis 5 Grad und so, und das haben wir dann schon beim Herfliegen gesehen auf dem sehr zuverlässigen iPhone-Wetter, da sind eigentlich immer mindestens 10. Und tatsächlich war es nie kalt, also ich habe nie eine Jacke angehabt, auch in der Nacht nicht. Also das ging immer, aber heute ist tatsächlich zum ersten Mal erstens sehr windig, das war es auch nicht die ganzen Tage hier und tatsächlich frisch. Also deswegen habe ich auch den Pulli. Übrigens für die, die sich fragen, ich bin nicht eine Sau, die den gleichen Pulli 4 Tage nonstop
trägt. Nein, der hat wirklich 4 Pullis dabei.
Nee, ich habe nicht 4 Pullis dabei.
Doch, diese Langarm-Shirts.
Ja, die Langarm-Shirts, davon habe ich unendlich viele. Aber diesen Pulli habe ich nur einmal. Ja. Aber dann ziehe ich natürlich immer nur die halbe Stunde für die Streams an. Ja.
Selbst wenn, ist doch scheißegal. Ja, weil ich finde, bei Kapuzenpullis, solange die Achseln nicht stinken, geht's.
Ja, bester Podcast ever. Das sind die Hardcore-Informationen über die Formel 1.
Du, ganz ehrlich. Also, ich glaube, man kann es uns nachsehen, dass heute alles ein bisschen anders ist.
Wir haben übrigens auch gesagt, ganz bewusst, dass wir heute mal nicht nur über den Sport reden, weil das machen wir eh an jedem Tag quasi auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Ja. Heute drehen wir mal so ein bisschen und nehmen euch mit, wie das so ist hier in Vegas.
Genau. So, dann haben wir also den Medientag gehabt und das war auch wieder eine interessante Erfahrung. Immer wieder schön, auch mit dir zu Interviews zu gehen. Da hatten wir eins mit Alex Albon bei Williams. Das war ein cooles Gespräch, wie ich finde.
Kurz.
Kurz, aber ertragreicher als ich dachte. Gut.
Da
die letzte Frage ist nicht mehr untergekommen. Aber ja, das passiert.
Das muss man dazu sagen. Ich bin heute inzwischen, meistens vergeben die Teams ja irgendwie so für diese 0815 Interviews 10 Minuten Slots. Ja, das ist so üblich. Da bin ich inzwischen völlig davon abgekommen, das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Weil du bei 10 Minuten kannst Hallo sagen, ein bisschen Smalltalken und dann ist die Zeit auch schon wieder rum.
Ja.
Das ist so 20 Minuten das Minimum, aber weil die Fahrer hier halt echt viel zu tun haben, haben die halt kaum Zeit für uns Journalisten. Ja, das ist die Downside von so einem prestigeträchtigen Event wie Vegas. Deswegen nur 10 Minuten mit Alex Albon. Aber 10 sehr ertragreiche Minuten insofern, als wir am Vorabend, erinnerst dich, Kevin, hast du mir noch ein Video gezeigt von Abu Dhabi 2021.
Ja.
Und ich habe gesagt, okay, das ist der Aufmacher dieses Interviews. Das müssen wir da unbedingt reintun. Das kannst du jetzt ruhig schon erzählen, bin ich nicht böse, auch wenn das Interview erst erscheint.
Okay, ich war jahrelang der Meinung, seit Abu Dhabi 21, dass der Erste, der damals als Max Verstappen durch die Zieleinfahrt fuhr und der sagte, oh my Lord, Max, oh my Lord, dass das Alexander Albon war.
Ja.
Weil ich fand halt schon, in der Art und Weise, wie da geschrien wurde, das hätte Alexander Albon sein können. In der Redaktion waren die meisten schon immer der Meinung, dass es nicht Alex Albon war. Und du auch. Als du es gehört hast, sagtest du, es könnte Alex Albon sein, aber ich glaube nicht.
Also, bis du mir das gesagt hast, weil so genau habe ich mir das noch nie angehört. Ich meine, ich habe das schon im Kopf gehabt. Aber war ich eigentlich immer der Meinung, das war Christian Horner.
Ja.
So, dann hast du gesagt, da gibt es ja diesen Mythos, dass Alex Albon das gesagt hat. Vielleicht habe ich mir das nochmal angehört. Du hast mir das rausgesucht. Und sage ich so, der Horner ist das tatsächlich nicht. Und vielleicht ist es wirklich Alex Albon, weil die Stimme klang jetzt nicht so, weil davor, bevor ich, da habe ich gesagt, da wette ich ein Tausender, dass das nicht der Albon sein kann. Und das ist auch total unlogisch, weil Alex Albon hat ja keine Intercom-Line ins Cockpit rein. Ja?
Ja.
Von daher ergab das überhaupt gar keinen Sinn. Aber jedenfalls haben wir dann gesagt, bei diesem Interview klären wir das auf und wir haben es aufgeklärt.
Wir haben es aufgeklärt und es war nicht Alexander Albon, es war Giampiero Lambiase.
Genau, was ja auch naheliegend ist. Ja.
Aber ich fand, also er hat gut reagiert. Ich glaube, er fand die Frage wirklich witzig.
Ja.
Er fand die Frage wirklich witzig und jetzt habe ich dieses Mysterium für mich auch einfach aufklären können und für euch da draußen auch.
Ja, was finde ich übrigens ein bisschen schade, diese Bemerkung sei mir noch gestattet.
Ja.
Weil mit Williams, das war ein Hin und Her. Wir hatten Alex Albon schon mal angefragt für Monza.
Ja.
Dann ist es heutzutage teilweise üblich, dass man den Press Officers der Teams sagt, wenn man ein Interview macht, okay, über das und das und das Thema wollen wir sprechen, das ist fein, damit habe ich gar kein Problem. Und ich habe gesagt, ja, wir würden noch gern so ein bisschen reden, quasi über den Übergang von diesem auch medial geprügelten Alex Albon bei Red Bull zu Williams. So, und dann hat man damals in Monza uns gesagt, das Interview wollen wir nicht machen, es soll nur um Williams gehen, Red Bull haben wir kein Interesse dran. Dann haben wir in Monza gesagt, nein, danke. Dann haben wir diesen bereits fixierten Termin wieder abgesagt. Und ich habe dann gesagt, okay, hier in Vegas probieren wir es nochmal. Wir versuchen einen Fokus auf Williams zu finden, aber wir können natürlich Red Bull nicht ganz ausblenden. So, das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Das ist ein schönes Interview geworden, nur 10 Minuten. Wir wollten dann noch eine letzte Frage stellen, die wäre auch sehr wichtig gewesen. Da haben wir dann auch gesagt, nö, geht nicht mehr. Nachher stand dann sowohl die Pressesprecherin als auch Alex Albon erstmal ein bisschen vor der Tür rum. Also es war nicht so, dass man die Zeit nicht mehr gehabt hätte. Das finde ich halt dann ärgerlich, ja. Weil wenn man sein Team, gerade wenn man ein kleines Team ist, wie Williams, in der Öffentlichkeit auch schön präsentiert haben möchte, dann muss ich halt auch ein bisschen kooperativ sein. Aber schwamm drüber.
Genau.
So, jetzt habe ich meinem Ärger Luft gemacht.
Das Video-Interview.
Freunde mit der Williams-Presseabteilung werde ich eh nicht mehr.
Das Interview gibt es dann irgendwann nach der Saison auf Formel1.de. Und ich hätte gerne eins mit Esteban Ocon gehabt, tatsächlich. Mhm. Ich habe ja selten wirklich jetzt bei den letzten Malen auch mal so bei Christian angefragt, so kann ich ein Interview, mal eine Anfrage, kannst du mal eine Anfrage machen für mich? Ich wollte mit Esteban Ocon eins machen, weil es hätte natürlich den Bogen irgendwie rund gemacht. Von Saisonanfang, wo wir unsere kleine Begegnung hatten.
Da muss, glaube ich, ganz kurz die Geschichte erzählen. Wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, aber ich weiß nicht,
ob ich den Podcast schon erzählt habe. Also beim Alpine Lounge im Februar.
Da gibt es auch ein Video auf dem YouTube-Kanal von Formel 1.de dazu.
Ja.
Kevin allein in London beim Alpine Lounge.
Da habe ich dann nach dem Event gut was getrunken. Und dann hatte ich halt eine Begegnung mit Esteban Ocon. Die war also alles fair, alles cool. Und ich habe ihm einfach mal, habe mein Ärger mal persönlich Luft gemacht über ihn. Was aber auch vollkommen fein war für ihn. Obwohl er überrascht war, war es total fein. Und wir haben dann in Sandford nochmal darüber gesprochen und gesagt, dass es war alles cool. Also ich musste mir keine Gedanken machen. Er war froh, dass ich ihm gesagt habe, weil danach hat er und sein Manager haben mal auf Social Media geguckt und denen ist aufgefallen, das denken viele so wie ich, ja, dass er halt irgendwie unsympathisch ist, dass er irgendwie ein unfairer Fahrer ist auch manchmal und dass das Leuten nicht gefällt. Und seitdem hat er auch was verändert. Also die Außendarstellung von Esteban Ocon ist eine ganz andere diese Saison. Und das finde ich auch irgendwie cool, dass es einfach so ist, eben weil es jetzt nicht, ich habe ihn nicht beleidigt oder so, sondern ich habe einfach, wie sagt man so, von Angesicht zu Angesicht, von Mann zu Mann gesagt, was mir nicht passt. Das fand er gut.
Weißt
er sagt
du, was,
ja auch.
Du bist ein Trottel.
Na, aber er hat halt gesagt, it takes balls to tell me. Also, weil Formel-1-Fahrer kriegen einfach solche Kritik, wenn es auch so auf Augenhöhe ist. nicht so wirklich genannt, glaube ich. Und dann haben wir in Sandford kurz gesprochen. Ich hätte gerne quasi so ein Rundum-Interview gemacht, weil ja auch die Saison von Alpine eine sehr schwierige war, muss man sagen. Ich hatte dann eine Möglichkeit, weil das Interview ging nicht. Deswegen hat man uns dann eingeladen zu einem Technik-Talk mit Matt Harmon, dem Technikdirektor.
Ersatzweise quasi vielleicht auch noch kurz erklärt, weil ich glaube, die für uns teilweise selbstverständlich, aber ich glaube, die Leute, die halt nicht mit Journalismus zu tun haben, verstehen das teilweise auch nicht so. Die Fahrer hatten hier halt wirklich sehr, sehr viel zu tun, ja. Und gerade Alpine,
extrem,
die haben ja auch irgendwie so
einen
Pop-Up-Store aufgemacht.
Den ich nie gefunden habe. Ich bin dreimal ins Venetian gelaufen, ich habe diesen Pop-Up-Store nie gefunden. Okay. Ja. Aber die Klamotten waren eh schnell ausverkauft. Aber sahen cool aus.
Also die haben halt wirklich viel zu tun gehabt, deswegen hat man dann gesagt, okay, mit Esteban Ocon, wir haben hier einfach keinen Interviewslot mehr für euch.
Ja.
Aber was wir euch stattdessen anbieten können, ist, dass wir mit Harman, den technischen Direktor, da gibt es so eine Runde mit Select Media, nennt man das immer, also da kann nicht jeder Journalist hingehen, sondern nur auf Einladung und da bist du dann hingegangen.
Ja, und das war sehr interessant, zu sehen, wie desillusioniert man dann ist bei Alpine dann doch. Also über diese Saison wird, glaube ich, noch zu sprechen sein bei diesem Team. Das machen wir dann am Ende der Saison noch in unserem Saisonrückblick. Alpine mit Sicherheit wahrscheinlich die größte Enttäuschung der Saison, muss man sagen. Von dem, was man sich vorgenommen hat, bis zu dem, wo es dann hinten dann gelandet ist.
Ich habe mich da beim Launch in London schon gewundert, Kevin, dass du zurückkamst und mir so erzählt hast, was die alles gesagt haben.
Hätten auch die Alarmglocken bei mir schrillen müssen, glaube ich.
Ja, da habe ich schon gesagt, so hier vielleicht Dritter werden in der WM, aber auf jeden Fall regelmäßig aufs Podium, da habe ich schon gesagt, sounds ambitious.
Ja, hat nicht ganz so geklappt, aber dann hat eigentlich alles relativ gut geklappt hier bei uns. Naja, bis auf den Trainingstag dann, ne? Also da war dann das erste große Thema hier natürlich, dass nach 9 Minuten das erste freie Training abgebrochen werden musste aufgrund der Asphaltprobleme. Christian hat ja diese Langarm-Shirts dabei von der Formel 1 und hinten drauf steht Tear up the track. Also nie war ein Slogan auf einem T-Shirt besser gewählt als das. Das hat natürlich für Verwirrung gesorgt. Das hat für,
also nicht das T-Shirt.
Nicht das T-Shirt, aber die Situation selbst. Natürlich auch irgendwo bei uns Medienschaffende, ne? weil ja nicht ganz klar war, wie geht es jetzt weiter.
Ja.
Und noch viel ärgerlicher war es natürlich für die Zuschauer an der Strecke, muss man sagen. Also da habe ich auch sehr mitgefühlt tatsächlich, weil es hat so ein bisschen Vibes gehabt wie Spa vor einigen Jahren, als die Leute im Regen sitzen gelassen worden sind und keiner wusste, wie es weitergeht und dann wurde abgebrochen. Und so ähnlich war es auch hier, nur dass es nicht geregnet hat. Witzigerweise am Mittwoch, also am Medientag, hat es abends geschüttet ein bisschen. Bin ich auch ein bisschen nass geworden tatsächlich. Ja. Und ab dem Trainingstag, am Donnerstag, lief dann alles hier trocken ab. Und ich fand nach wie vor, ich finde diese Kommunikation immer noch sehr irritierend auf den Tribünen, weil wir haben ja den Streckenfunk auch, also die Streckenmoderation auch gehört. Und da sagten sie, bleibt sitzen, bleibt hier, trinkt Bier, habt Spaß, tanzt ein bisschen und dann geht es hier gleich weiter. Und dann wurde es immer weiter nach hinten verschoben, mittlerweile dann auf 2 Uhr nachts Ortszeit. Vielleicht für euch zur Erklärung nochmal. Diese Strecke hier in Las Vegas, die wird über Tag befahren. Also da fährt über Tag der ganz normale Verkehr drüber und dann wird um 5 Uhr zack, zugemacht. Dann wird nur noch eine Lane offen gehalten, damit die Leute, die noch im Areal sind, rausfahren können aus der Stadt, nicht mehr rein. Und das war ganz interessant, das am Sonntag für mich zu beobachten, weil da war ich dann noch etwas später unterwegs und habe dann am Renntag, wie hektisch da gearbeitet wurde. Also gerade an der Ein- und Ausfahrt Las Vegas raus und dann rein. Wie viel Polizei da eigentlich stand, um das zu gewährleisten, dass das auch funktioniert. Und diese Strecke wird dann um 5 Uhr nachmittags zugemacht, wird aber um 5 Uhr morgens pünktlich, nee, um 4 Uhr morgens, um 4 Uhr morgens wieder aufgemacht natürlich, damit der Berufsverkehr und damit der normale Verkehr wieder durchfließen kann. So, das freie Training musste dann verschoben werden, nicht nur auf 2 Uhr, sondern auf 2.15 Uhr. Und dann auf 2.30 Uhr. Man hat sich entschieden, 90 Minuten zu machen. Und dann hat man sich um 1.30 Uhr entschieden, da das schon sehr spät wird. Naja, und die Mitarbeitenden hier an der Strecke, in der Hospitality und so, nur ein fixes Arbeitszeitkonto haben, was nicht überschritten werden darf. Dass man die nach Hause schicken muss, dass man die Securities nach Hause schicken muss und dass man die Zuschauer vor allem nach Hause schicken muss, weil keine Mitarbeiter vor Ort sind und man gesagt hat, um der Sicherheit willen, weil wenn dann der Verkehr wieder aufgemacht wird, um 4 Uhr dann, wo es dann abbeendet worden ist, dass man dann bitte gehen soll. Und wie gesagt, ich bin dann herausgegangen auf deine Idee hin, das möchte ich auch sagen, um noch ein paar Stimmen einzusammeln für unser Video nach dem Trainingstag. Ja, und Melody wird mir nicht aus dem Kopf gehen.
Ja, ja.
Also das war wirklich ein großartiges Interview mit ihr, weil sie sich einfach sehr ehrlich Luft gemacht hat. Und richtig sauer war. Und ich glaube, jetzt nachdem dann rausgekommen ist, dass die ganzen Leute mit Tagestickets nur einen Voucher bekommen über $200 für den Formel-1-Fanshop, ich glaube, da werden noch einige mehr ein bisschen pissig sein. Und ja mit der Sammelklage, die jetzt ansteht, könnte das auch noch ein teures Nachspiel haben.
Ja, also auf die Sammelklage bin ich gespannt, weil die war auch nicht so professionell zusammengeschrieben. Ich habe mir den Read angesehen, also die Klageschrift. Ich glaube, da ist man nicht so besorgt bei der Formel 1. Aber
aber der Fakt, dass es eben direkt beim Auftakt in Las Vegas eine Sammelklage gibt,
ist natürlich nicht geil. Sieht nicht gut aus, ja. Also, vielleicht zwei Dinge. Das erste, die Kommunikation, weil natürlich aus der Fansicht, wenn du da sitzt und du wirst erstmal hingehalten, da wirkt es ja fast so, als hätte man die noch an der Strecke halten wollen, damit sie noch teures Bier kaufen und, keine Ahnung, da ein bisschen Geld lassen. Und dann schickt man sie aber heim, bevor es eigentlich losgeht.
Ja.
Dafür habe ich ein bisschen Verständnis, weil ich weiß, das ist total unglücklich. Aber ich meine, die haben ja auch eine Ausnahmesituation gehabt, ja, und haben beraten, was tun wir jetzt? Und natürlich sagst du dann, jetzt halten wir die Fans erstmal hier, weil wir wollen versuchen, denen ja noch was zu bieten. Also, und dann merkt man irgendwann, weil die Mitarbeiter nach Hause gehen müssen, können wir jetzt nicht mehr machen, jetzt müssen wir sie nach Hause schicken. Ist todunglücklich gelaufen, auch in der Außendarstellung.
Ja.
Aber verstehe ich bis zu dem Punkt, wo mein Verständnis dann aufhört, weil hier kenne ich natürlich kein amerikanisches Arbeitsrecht, das muss ich auch dazu sagen, aber wo mein Verständnis aufhört, wäre das jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Europa-Grand Prix passiert oder in Österreich zum Beispiel, irgendwo, wo letztendlich, weil die machen ja einen großen Teil der Orga, macht Don't Co. beim Catering ist eine österreichische Firma oder Christoph Ammann Management und Christoph Ammann Security, also Christoph Ammann und Markus Ammann, auch zwei Österreicher.
Österreich gehört die Formel 1.
Ja, das ist so.
Machen wir uns nichts vor.
So, und ich habe mit einem Journalistenkollegen auch gesagt, wenn das bei irgendeinem Ammann Grand Prix sozusagen passiert wäre, na, da hätte der Markus Ammann einmal in den Funk reingesprochen und der gesagt, Leute, heute geht es 4 Stunden länger und das Thema wäre geritzt gewesen. Ja, und da bleiben die Leute halt einfach hier. Das ist das, was mich stört, weil da muss man halt, darauf hätte man sich ja irgendwie wahrscheinlich vorbereiten müssen. Gut, wer ahnt, dass es so kommt, schwamm drüber, jetzt ist vorbei. Toto Wolff hat dann ja gesagt, in der Pressekonferenz nach dem ersten Training, vor dem zweiten Geistertraining, niemand mehr wird darüber morgen reden. Da gab es ja dann diesen Eklat, müssen wir jetzt nicht mehr super ausführlich drüber reden, wo dann Jonathan McAvoy reingeschrien hat, ohne dass er dran war mit seiner Frage eigentlich. Und gesagt hat, Toto, das ist doch Bullshit, ja, alle werden drüber reden morgen. Da hat sich Toto Wolff furchtbar drüber aufgeregt. In der Retrospektive würde ich tatsächlich sagen, Toto Wolff hat ein bisschen recht gehabt. Am nächsten Tag wurde natürlich viel drüber geredet, aber jetzt am Montag wird tatsächlich keiner mehr drüber reden. Ja. Sondern was hängen bleibt, ist ein wirklich toll organisiertes Vegas-Wochenende mit einem fantastischen Grand Prix.
Ja.
Und ich glaube, dass es auch die Mehrheit der Fans gar nicht mehr groß juckt, weil die meisten haben Wochenendkarten gehabt. Wenn dir da ein bisschen was vom Freitag verloren geht, so what, das ist jetzt nicht so tragisch, die haben irgendwo wahrscheinlich ihren Spaß gehabt. Für die es natürlich wirklich bitter ist und deren Ärger verstehe ich total, ist die gesagt haben, mir ist der Spaß ja alles zu teuer, aber ich wollte mal Formel 1 sehen und komme deswegen nur am Freitag, weil da sind die Tickets billiger und da wirst du nach Hause geschickt. Also für die Fans muss die Formel 1 was tun und da finde ich tatsächlich, und da bin ich jetzt ganz bei dir, völlig lächerlich, dieses Refund-Angebot, das man denen gemacht hat. Weil jetzt nehmen wir zum Beispiel mal, wir haben da vorhin beim Eingang mit Ellen aus San Diego gesprochen auch. Oder was wir andere, ich glaube, $250 fürs Ticket bezahlt oder so, glaube ich.
Ja.
Und jetzt kriegt er für diese $250 einen Refund, also als Merchandising-Gutscheine, wo er sich jetzt zum Beispiel 2 solche Pullis kaufen kann. Ja?
Ja.
Das ist natürlich totaler Käse, weil was das völlig übersieht, ist, dass du natürlich auch einen Flug hast und Hotelkosten und so weiter. Das ist ja nicht mit diesen $250-Tickets getan. Jetzt verstehe ich auch, dass die Formel 1 nicht sagen kann, okay, wir zahlen deine ganzen Kosten. Ja, das ist völlig unmöglich.
Aber ein Voucher für nächstes,
aber was man machen hätte sollen, meiner Meinung nach, und da wäre der Formel 1 kein Zacken aus der Krone gefallen, wenn das mal 1 Million oder so gekostet hätte, dass man einfach gesagt hätte, wisst was, ihr kriegt einen Refund, den Cash für den Ticketwert, den ihr bezahlt habt, $250 in Ellens Fall, und obendrauf legen wir nochmal 250 Euro Merch-Gutscheine. Weil ich glaube, was dann passiert wäre, dass Ellen aus San Diego mit seiner Freundin nach Hause fährt und sagt, geil, wir haben wenigstens das Geld zurückbekommen, jetzt kaufen wir uns noch ein T-Shirt und nächstes Jahr kommen wir wieder.
Ja.
So bin ich mir nicht sicher, ob diese Leute wiederkommen.
Ja, Melody zum Beispiel und ihr Mann,
die kommen nicht mehr wieder.
Ja. Und ich glaube, das war halt vor allem für die Locals sehr enttäuschend, weil das Feedback muss man wirklich, glaube ich, annehmen bei der Formel 1. Und man hat es auch ein bisschen ignoriert, finde ich. Und mir war das ganz wichtig, bei jeder Möglichkeit, die ich hatte, wenn ich mit Leuten in Kontakt gekommen bin, ob das im Einkaufszentrum war, bei Lyft Rides oder also bei Ridesharing Rides oder halt mal, weiß ich nicht, beim Essen oder so, so viel wie möglich rauszubekommen, wie dann wirklich die Stimmung hier war. Weil man hat so viel gelesen davon, wie unzufrieden die Leute darüber waren, dass dieser Grand Prix hier gemacht worden ist, die hier wohnen, die hier leben, die hier arbeiten vor allem. Und die Unzufriedenheit war zu spüren. Jetzt habe ich wahrscheinlich die 3, 4 erwischt, die wirklich nicht davon überzeugt waren, was hier passiert ist. Aber nichtsdestotrotz sind es halt direkt 4 Stimmen gewesen, die mir gesagt haben, dass sie angepisst davon sind.
Ich glaube, ich habe ja eine Stimme, die nicht angepisst war. Ich glaube, das Verhältnis
ist wahrscheinlich
20-80%, zu einem Viertel, drei Viertel, war es wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Ja, und die sagten halt, es ist super unglücklich gelaufen. Erstens gab es nie richtige Kommunikation für die Locals hier. Es wurde dann einfach angefangen, am Strip zu schrauben und was natürlich unglaublich bitter ist, ist, weil eben hier das Ridesharing-Business sehr groß ist, haben die extrem in die Röhre geguckt, weil durch die geschlossenen Straßen drumherum hatte keiner ein Ridesharing-Bus benutzt und Taxis hatten hier den Vorteil dann, ne? Weil Taxis durften durchfahren oder konnten besser durchfahren.
Ja, weil das Taxi rechnet ja mit Taxameter ab, quasi nach Kilometer, während du einen Lyft oder einen Uber buchst du ja zu einem Fixpreis. Ja. Und egal, auch wenn der dann eine riesen Schleife fahren muss, ich meine, man regelt es dann ja meistens mit Trinkgeld, aber trotzdem ist es natürlich nicht gut.
So, und die durften nicht arbeiten, konnten nicht arbeiten. Small Businesses, also kleine Händler, kleine Unternehmen, die nicht zu ihrer Arbeit kommen konnten dadurch, die lange gebraucht haben, teilweise Mitarbeitende in Hotels und Casinos, die 3 Stunden gebraucht haben, um halt zu ihrer Arbeit zu kommen, was vorher vielleicht 1 Stunde war oder so.
Ja.
Und das Ding ist in Amerika, du bekommst halt, also ich meine, das ist in Deutschland bei den meisten Unternehmen ja auch nicht so, dass du An- und Abreise quasi bezahlt bekommst zu deiner Arbeitsstätte. Ja. Aber hier ist es halt alles noch strenger geregelt. Ne? Deswegen auch das mit dem Arbeitsrecht ist hier nicht so einfach zu sagen, du machst jetzt 4 Stunden länger. Und hier gab es
da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, aber das muss man dann halt vorher irgendwie planen. Ja.
Und hier gab es auch richtig Ärger vorab noch, dass Hotel- und Casino-Angestellte vor diesem Wochenende eine Gehaltserhöhung quasi eingestritten haben. Ist ja alles unionized.
Mit einer Streikdrohung. Ja,
mit einer Streikdrohung. Also es gibt alles in Gewerkschaften hier und man hat dann $5 pro Stunde extra rausgehandelt, damit man gewährleisten kann. Da hat man so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt tatsächlich. Ja. Entweder ihr macht es jetzt oder wir streiken hier. Und das wäre natürlich das Oberfiasko gewesen. Und einfach auch, das Ding ist, Interessante war auch, wie viele Locals kommen wirklich? Wie viele Leute aus Amerika kommen wirklich? Und da, also ich glaube dem Veranstalter tatsächlich, dass 315.000 Karten verkauft worden sind für das Wochenende. Was aber die Realität ist, ist, dass die Plätze nicht alle besetzt waren. Und ich glaube, dass sich wirklich ein Großteil der Zweitmarkthändler sich Karten gesichert hat, in dem Glauben, die kriegen wir dann los. Und diese Karten waren tatsächlich verkauft, aber der Weiterverkauf ist nicht vonstatten gegangen, weil ich glaube auch, dass man so ein bisschen diesen Last-Minute-Effekt überschätzt hat, von wegen aus Los Angeles kommen die Leute dann noch und es gibt immer großen Verkehr, dann 1 Stunde ist es ja, glaube ich, nur Flug von Los Angeles bis hier, das machen dann schon welche. Wir haben aber 1 Woche vor Thanksgiving und es gibt so Travel-Sport, sage ich mal, wo man sich dann schon überlegt, gehe ich 1 Woche vor Thanksgiving noch ein großes Investment ein, wenn nächste Woche quasi Thanksgiving ist und...
Weil ich mir den Truthahn leisten können muss oder wie?
Nee, gar nicht mal. Ich glaube, dass jetzt in dieser Woche viele wegfahren und wegfliegen, aber also dass so vielleicht die Woche davor ein bisschen ungünstig ist. Mhm. Nächstes Jahr ist es genau zum selben Zeitpunkt, ist wieder 1 Woche vor Thanksgiving, das soll jetzt so der Fixpunkt werden.
Ja.
Also ich bin gespannt, die Tribünen waren erschreckend leer, fand ich an vielen Stellen. Die Haupttribüne war nicht voll, man hat das ein bisschen kaschiert, indem man diese Lampen hatte.
Schon gut voll. Also nicht voll, aber gut voll.
Ja, aber man hat es trotzdem kaschiert mit diesen Lampen. Man hat an jeden Sitz so eine Lampe gekettet, damit es, wenn es im Dunkeln, weil eben die Tribünen sehr dunkel waren, sah es so aus, dass alles voll war, aber war es bei weitem nicht. Ja. Also,
ich würde schon sagen, dass ein paar haben wahrscheinlich auch Tickets gehabt, waren hier in Vegas und haben das Rennen einfach betrunken verschlafen. Das ist auch das, was Max Verstappen kritisiert hat. Der hat gesagt, wenn ich mich shitfacen möchte, sozusagen, also wenn ich mich besaufen möchte, dann kann ich auch nach Ibiza fliegen, muss ich nicht zur Formel 1 kommen. Hat er natürlich recht. Ich finde, du hast mit allem recht, was du gesagt hast, Kevin. Ich möchte nur ein bisschen Gegengewicht, damit wir balanciert sind, auch noch liefern.
Hast ja viel.
Was die Formel 1 gemacht hat, nämlich auch, das wollen wir hier nicht unterschlagen, dass sie sich sehr für die Community eingesetzt haben. Ja, da gab es auch nochmal eine Summary, dass denen natürlich auch super wichtig, dass diese Botschaft auch transportiert wird, und dass man das verkauft. Aber es ist ja nichtsdestotrotz wahr. Also es gibt ja so eine Major Event Tax oder so heißt das hier in Nevada. Das heißt, für Großveranstaltungen sind normalerweise Steuern und Abgaben abzudrücken in Millionenhöhe. Also da reden wir von mehreren Millionen Dollar. die meisten Großereignisse nicht zahlen, die hier stattfinden. Einfach deswegen, weil da kann man um Ausnahmegenehmigungen ansuchen und meistens sagt dann halt der Staat Nevada, okay, damit ihr bei uns bleibt, zahlt ihr das einfach nicht. Ja? Die Formel 1 hat das jetzt so dargestellt, wir haben das freiwillig gezahlt, wir haben nicht um diese Ausnahmeregelung angesucht. Ich persönlich glaube, ich weiß es nicht, dass man das natürlich gemacht hätte, wenn es eine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Ja, jetzt verkauft man es halt so, als wäre man quasi der weiße Ritter, der alle rettet hier. Aber, und das kommt noch dazu, wollen wir auch nicht unterschlagen, es sind mehrere Millionen Dollar reingeflossen in Programme, Food für Obdachlose zum Beispiel, in Studentenförderung, Arbeitslose, denen Bildung ermöglicht wird und so. Also all das tut die Formel 1 ja auch. Ich weiß, das kann nicht über alles andere hinweg täuschen, aber wir wollen es erwähnt haben. Ja. Und noch was kommt dazu. Den Strip hat man ja neu asphaltiert. Das war ja Teil dieser Disruption der Stadt, also wo halt unangenehm war, überall Bauarbeiten, Verkehr gesperrt zum Teil und so. Das ist ja nichts, was jährlich passieren muss, das muss man dazu sagen, sondern man hat einmal hier den Strip wirklich wieder ordentlich asphaltiert. Das ist natürlich eine Infrastrukturarbeit, die jetzt die Formel 1 bezahlt hat, die hätte sonst noch die Stadt Las Vegas selbst stellen müssen. Und das ist jetzt nicht insignifikant, ja, weil das ist ein ganz wichtiger Streifen dieser Stadt. Also, das soll jetzt nicht relativieren, gesagt hast, aber es gehört auch dazu zur Wahrheit, weißt du?
Glaubst du denn, dass man den Strip jetzt nicht nochmal aufreißen muss nach den Bodenwellen?
Ja, das ist die Frage. Aber da übrigens ganz interessant, jetzt kommen wir kurz zu Sport auch. Ja, du sprichst ja an den Asphalt, erstens wegen dieser Gullideckel und zweitens gab es ja auch ein bisschen Kritik, dass er quasi vom Grip her nicht so ideal ist, vor allem neben der Ideallinie nicht. Und da haben ja einige, George Russell zum Beispiel, auch gesagt, warum macht man nicht überall den Asphalt, den wir jetzt in Kletter haben. Den haben sie ja, Kletter war ja auch in der Kritik nach dem ersten Jahr, dann hat man den Asphalt behandelt. Und jetzt ist das der, wie Russell sagt, Goldstandard der Formel 1 Asphaltbänder sozusagen. Machen wir das doch überall. Ja? Ja. Da hat Mario Isola drüber gesprochen nach dem Rennen und hat gesagt, wir sollten das auf keinen Fall tun, dass wir das Gleiche wie in Saudi-Arabien überall machen, weil gerade diese Vielfalt und Varianz, dass es hier mal weniger Grip hat, hier mal mehr Grip, gerade das macht ja auch die Formel 1 aus. Und ich muss sagen, im ersten Moment dachte ich, ja, George Russell hat recht, warum machen wir es nicht überall so? Bei genauerem Hinschauen bin ich der Meinung von Isola, gerade diese Abwechslung, dass es hier ist es halt mal so, ja, hier hat es mal weniger Grip und das ist auf eine andere Art auch eine fahrische Herausforderung, ist, finde ich, eigentlich okay.
Wie gesagt, das mit den Bodenwellen muss man mal in den Griff bekommen, weil die Autos sind
das
schon aufgesessen und den heftigen Unfall von
deswegen hat sie auch, da können wir übrigens noch was korrigieren, was wir in einem Livestream falsch dargestellt haben, so ein bisschen. Diesen Gullideckel hat sie nicht rausgesaugt durch den Ground-Effekt, sondern es war durch das Aufsetzen auf einer Bodenwelle eben, genau. Da ist dann das halt locker geworden und so, so deswegen Bodenwellen-Thema. Ja. Übrigens, auch noch erklärt, habe ich mir von Hermann Thielke mal erklären lassen, Hermann Thielke ist ja
Kettenraucher. Hat der eigentlich hier auch die Strecke designt?
Also er war zumindest involviert, ich weiß nicht in welchem Umfang, aber er hat schon was damit zu tun gehabt.
Das umgedrehte Schwein.
Ja, genau. Also nicht Hermann Thielke, um
Gottes Willen.
Ja, aber die Insider, die das Meme gesehen haben mit Homer Simpson, die verstehen, was Kevin meint.
Spiderschwein.
Aber Hermann Thielke hat mir mal erklärt, gerade, weil man würde ja meinen, gerade wenn das Asphalt neu ist, ist der eigentlich Brett eben. Ja?
Ja.
Aber gerade wenn der neu ist, kommt es häufiger mal vor, wenn der Untergrund noch nicht so gesetzt ist und so, dass gerade dann irgendwie Bodenwellen sich entwickeln. Also wenn das nicht wirklich perfekt gescheit gemacht ist. Und das ist hier ja auch keine permanente Rennstrecke,
schwer,
das
genau.
Muss man auch dazu sagen.
Du hast weil die Bedürfnisse, LKWs,
die Bedürfnisse, die eine permanente Rennstrecke hat, sind natürlich ganz andere als die anderen 360 Tage im Jahr, wo für Las Vegas das für den öffentlichen Straßenverkehr funktionieren muss. Ja.
Ja. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über meine Outfits und die Reaktionen darauf tatsächlich. Weil ich das ganz schön fand und generell nochmal so ein paar Eindrücke aus Las Vegas auch von Christian und ein bisschen Sport haben wir auch noch für euch. Nicht nur noch ein paar sportliche Eindrücke aus Las Vegas, sondern noch gleich natürlich noch eine Vorschau auf das Saisonfinale in Abu Dhabi nächste Woche. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Christian Nimmervoll und mir, Kevin Scheuren. Wenn ihr uns auf den Social Media Kanälen folgen möchtet, die wir so betreiben, dann könnt ihr das gerne machen. Christian findet ihr bei Twitter bzw. X unter @mst_christian_n, bei Instagram unter christian_nimmervoll und bei Facebook natürlich Formel 1 Inside mit Christian Nimmervoll. Mich findet ihr unter @kevin_scheuren sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und alle Kanäle von Starting Grid sind in der Episodenbeschreibung verlinkt und der YouTube-Kanal von Formel1.de, dort, wo auch dieser Vodcast läuft, den am besten auch direkt abonnieren, auf die Glocke drücken und den Daumen hoch da lassen, wenn euch dieser Podcast, dieses Video heute gefällt, hier am Kamin,
genau,
im Tuscany.
Super, in Las Vegas. Für uns ist es echt auch jetzt nochmal so das Wochenende Revue passieren, ja, lassen, Kevin,
oder? Das war schon ganz cool. Schön.
Wichtiger Disclaimer möchte ich an der Stelle mal einbringen. Also wir sind total gegen Alkohol, aber es gab hier kein Wasser mehr zu trinken, deswegen haben, nein, wir uns ein Gläschen Wein und ein Bier gegönnt. Genau. Und ich habe auch gemerkt, ein paar Kommentare, wir haben ja eins unserer Videos im Casino gemacht.
Ja,
warum, stimmt, waren die eigentlich nicht vor Casinospielen mehr? Und so, lass mich das auch mal sagen. Ja? Da brauche ich nur erzählen, was passiert ist bei uns. Du hast einen 20er mitgehabt.
Ja.
Für das Ein- und Nach dem Video waren draußen nur noch 5 oder 6 Dollar geworden.
Na, ich hab den letzten 5er doch verdoppelt an der Roulette-Maschine.
Okay, das ist nicht die Message, die wir senden wollten, aber...
Ach so.
Casino.
Das ist die Message. Kein Glücksspiel.
Kein Glücksspiel.
Glücksspiel kann süchtig machen.
Ist schlecht und kann süchtig machen.
Ja. Genau.
Aber
what happens in
jetzt
Vegas?
Mal ernsthaft gesprochen, wir wollen jetzt auch nicht ein Riesending machen. Ja, es ist, die meisten von euch sind vernünftig genug, dass sie jetzt nicht ins Casino laufen und da ihr ganzes Erspartes irgendwie verspielen.
Nein, das solltet ihr auch nicht machen und das mache ich ja auch nicht. Also wie gesagt, ich habe mir da ein klares Limit gesetzt.
Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sagt, wenn man ins Casino geht zum Beispiel, okay, ich habe hier ein bisschen Spielgeld, das ist mir klar, genau, das kann weg sein,
genau,
und das ist dann auch gut. Und genauso ist es beim Alkohol auch, wenn man so ein Gläschen trinkt. Ich glaube, ich hole mir dann noch eins. Das ist auch eine Grenze dann irgendwo da, ja, weil Alkohol ist schlecht, Zigaretten sind schlecht und so.
Trotzdem sollten wir auch einfach mal leben können. Und wo kannst,
das macht
du,
halt auch Spaß.
Wo kannst du es halt leben, wenn ich hier in Vegas? Also das muss ich wirklich mal sagen.
Ich habe den ganzen Disclaimer mit einem Satz wieder zerschossen.
Aber ich denke, ihr wisst, was gemeint war. Die Intention war die richtige.
Ja.
Also Las Vegas ist halt besonders, weil Schlaf ist hier wirklich Mangelware und man kann die Zeit echt gut draußen verbringen. Also in den verschiedenen Casinos, die es hier gibt oder generell einfach die Stadt zu erleben. Ich glaube, das ist schon was Besonderes. Deswegen war das auch wirklich was, was auf der Bucketlist war, einmal nach Las Vegas zu kommen. Es ist jetzt keine Stadt, in die ich, glaube ich, immer wieder kommen würde, muss ich sagen. Weil es ist dann doch auch sehr laut und sehr hektisch und sehr, sehr viele Einflüsse, die so auf dich einprasseln, gerade abends, wenn du dann die ganzen Lichter hast und so. Das kann man, glaube ich, nur in kleinen Dosen. Und was
also
man
hier auch, leben würde ich nicht wollen.
Nee, ja, weil stimmt, ich glaube, hier leben ist auch kein Zuckerschlecken tatsächlich. Ja. Also man hat auch viel Elend gesehen, finde ich, auch nahe des Strips, viele Obdachlose.
Also vor Elend, allem im Verhältnis zu diesem hier Casino, viele wirklich, genau, relativ, genau, reiche
viel
Personen.
Viel Geld, ja, aber genau, auch wirklich viele Probleme. Die Stadt auch selber. Also das ist natürlich irgendwo auch immer die Schattenseite von sowas und es ist nicht alles Glitzer und Glamour, sowieso nicht. Und das hat dann auch, habe ich auch betroffen gemacht ein bisschen, muss ich sagen, wenn ich dann durchgelaufen bin, gerade morgens dann, wenn du wirklich viele Obdachlose auch einfach mitten auf dem Bürgersteig liegen hast und alle gehen da dran vorbei. Echt, und man ist selber, so? Ist das auch so.
Auch ja, hier im Stadtgebiet, also ja, nicht nur außerhalb?
Nee, okay, nee. Ja, also das war krass. Trotzdem war es auch ganz cool, mal weg zu sein vom Strip. Also ich bin noch mal einen Tag quasi nach Downtown Las Vegas gelaufen, dort, wo die Stadt wirklich gegründet worden ist. Und Fremont Street zum Beispiel, das war ja quasi der erste Strip, den es hier in Las Vegas gab. Das war ganz toll, muss ich sagen, weil das hier ist ja im Grunde genommen Paradise Nevada. Also ja, es ist ja gar nicht Las Vegas hier. Das ist zwar alles im Großraum Las Vegas, aber das echte Las Vegas ist halt Downtown Las Vegas. Da ist auch der Heart Attack Grill. Da war ich und hab mir wirklich einen geilen Burger reingezogen. Also es ist ganz geil da.
Jetzt, ihr habt das ist schon irgendwie mal so 4 Lagen Fleisch und dazwischen noch Fett,
ja,
so ungefähr,
genau,
oder?
Ja, ich habe die 2 Lagen genommen. Das hat mir dann gereicht, okay, tatsächlich. Aber es hat auch wirklich gereicht. Da kriegt man so ein Krankenhausumhang und so. Also es ist cool gemacht so vom Thema her. Das Essen war wirklich lecker. Also der Burger war wirklich gut. Und
wir haben ja auch irgendwo ein Hofbräuhaus gesehen, oder?
Ja, das gibt's, genau,
auch, das kann in ich jeder mal Großstadt.
Das ist so krass. Ja, und dann war ich auch im Künstlerviertel. Das war auch geil, weil super viele Graffitis, viele so kleine Ausstellungen. Es gibt ein Alternative Rock und Pop-Punk oder Punk-Museum. So eine Hall of Fame quasi. Auch mega cool. Das war wirklich schön, auch so die echte Stadt Las Vegas zu sehen, sag ich mal. Und da war es auch ganz anders als hier zum Beispiel. Ich glaube, also klar, Fremont Street war schon wieder dann viel Tralafitti, aber es gibt halt auch eine ganz normale Stadt hier. Und das ist dann ein guter Kontrast zu der Kunstwelt, die der Strip und so ist. Weil auch hier in diesem Hotel, das ist total cool, das Hotel, aber es erinnert mich total an so ein Disneyland-Hotel, so ein Themenhotel. Und so, ja, ist es halt hier überall in den Hotels. Es gibt immer so Themings, ja, die dann auch eingehalten werden. Im Venetian zum Beispiel, so, da gibt es halt innen drin so eine Gondelbahn, wo du halt so, ist das Gondel? Nee, wie heißen die? diese Boote, die durch Las Vegas fahren.
Ach so, die...
Meine Fresse. Ist das Gondel? Gondelfahrten, oder?
Ja, doch, Gondel.
Ja, ja, stimmt. Ja. Machen die dann halt auch da und es gibt halt also nirgendwo Uhren, es gibt nirgendwo Licht, es ist alles so, dass du halt lange da bleibst und so, was halt super cool ist, aber dann halt auch irgendwann echt anstrengend werden kann und je weniger ich schlafen kann, aber trotzdem bin ich müde, also ich merke, dass ich müde bin, aber ich kann halt nicht pennen, so, das ist halt deswegen trotzdem eine Reise wert, also ich würde euch empfehlen, wenn ihr es euch ermöglichen könnt, mal nach Las Vegas zu kommen, will ich schon mal machen.
Man muss auch dazu sagen, es ist jetzt nicht, also es ist schon teuer. Ja? Wenn du Hockenheim Formel 1 fährst, ist es natürlich günstiger.
Ja, gut, klar.
Aber es sprengt nicht völlig den Rahmen, wie jetzt Monaco das tun würde zum Beispiel. Weil was hier Vegas den Vorteil hat, du kannst relativ günstig Hotelzimmer bekommen. Mhm. Also wenn du sagst, ein Hunderter pro Nacht, das zahlst du in europäischen Großstädten auch. Da findest du hier schon was. Das Essen und Trinken ist, wie gesagt, relativ teuer, aber wenn du sagst, okay, ich gehe halt eher nicht in Restaurants, sondern irgendwo in Streetfood-Buden oder besorge mir aus dem Supermarkt was, dann geht das auch. Und der Flug ist auch nicht unleistbar. Bei uns hat, glaube ich, einer was 600, 700 oder so gekostet.
Ja.
Hin und zurück. Also, ja, es ist teuer, aber man kann es sich leisten, wenn man wirklich möchte.
Ja.
Und es lohnt sich schon, also ist schon cool.
Was man sich auch leisten kann, ist verrückte Outfits anzuziehen. Hier in Las Vegas, also wenn ich hier wo
30,
dann...
$30 sein Anzug oder so, oder? Oder Euro.
Also Euro, der goldene bestellt. Anzug, der war nicht so teuer tatsächlich.
Ja.
Das war halt einfach ein ganz stinknormaler Kostümanzug.
Wollen wir den für eine Weihnachts-Clarity versteigern? Oder
ich habe gelesen, oder ich soll den eigentlich zum Stammtischtreffen anziehen, wenn wir uns mit den Stammtischleuten treffen. Aber ich würde ihn auch versteigern tatsächlich, weil so teuer ist er ja nicht, um ihn dann
Falls jemand sagt, ich möchte diesen Anzug haben, berührt von Zlatan Ibrahimovic, ja, Ralf genau. Schumacher.
Ja. Zlatan war geil. Also das werde ich nicht vergessen. Das ist, wenn sonst Zlatan Ibrahimovic zu dir kommt und sagt, you're looking very sharp, man. Das ist schon... Da wird man schon ein bisschen, da zittert einem schon die Knie, muss ich sagen. Nee, ich habe mir überlegt, ich habe das ja auch angekündigt mehrfach, dass ich gerne an den beiden Livestream-Tagen ein bisschen was anderes machen möchte in Sachen Outfit und auch so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauszukommen. Ja? Und im Endeffekt haben wir ja zwei verschiedene Rollen. Also Christian ist halt der journalistische Part. Also dass man ihn jetzt in einem Elvis-Kostüm sieht, ist halt eher unrealistisch und sollte auch vielleicht nicht sein.
Wird doch mit meinem Ranzen nicht so elegant aussehen, davon mal ganz abgesehen.
Na gut, ein altes Elvis-Kostüm findest du ja. Kurz vor Schluss, dann wird das schon passen. Nee, und bei mir war es halt so, ich bin halt der Moderator, ich bin bin quasi die On-Air-Persönlichkeit, wenn man so will. Und
dann der Showhost,
der Showhost,
wenn wir es in Vegas Sprache machen wollen.
Und dann dachte ich mir, okay, dann hole ich mir auch Klamotten, die dem entgegenkommen. Und da habe ich mir einen pinken Anzug besorgt, der ein bisschen teurer war als der goldene. Und ich habe ja auch nie gesagt, dass ich mir teure Klamotten kaufen werde, dafür Designer-Klamotten. Das wäre auch ein bisschen Humbug gewesen. Das
interessiert ja auch keinen.
Genau. Und das war dann halt ganz geil, weil... Also dann am Freitag habe ich dann den pinken Anzug getragen und als ich den angezogen habe, dachte ich so, boah, sieht schon geil aus, dann mit den weißen Schuhen, dem weißen Hemd und so. Und also ich habe mich auf Anhieb wohlgefühlt damit. Und dann ging ich raus aus unserem Hotelzimmer, du warst im Mediencenter und ich habe mich auf den Weg gemacht zu der VIP-Geschichte am Bellagio. Und direkt als ich rauskam, das erste Kompliment. So, boah, nice suit, man. Und so ging das halt immer weiter. In Amerika, in Las Vegas, wird Kreativität in Sachen Kleidung auf jeden Fall belohnt. Und ich weiß immer, dass es oberflächlich ist. Aber ich möchte wirklich mal ein Plädoyer machen da draußen. Und das gibt mir halt auch so ein bisschen unter in der hektischen Alltagswelt, die wir generell haben. Macht ruhig mal ein Kompliment. Es tut nicht weh. Und es tut der Person, die dieses Kompliment empfängt, auch wenn es so einfach sein soll, wie du siehst heute gut aus. Du riechst gut oder, Mann, du siehst heute irgendwie glücklich aus. Und da werde ich gerade ein bisschen emotional, weil... Ich finde, das geht ein bisschen verloren. Und das hat mich halt schon gefreut. Also es klingt halt echt bescheuert, aber es hat mich schon gefreut. Immer wieder, wenn jemand was gesagt hat. So. Das hat immer wieder mein Selbstbewusstsein so ein bisschen nach oben gebracht. So. Und auch, wie gesagt, wenn es einfach nur was ist, so, wow, you're looking very sharp, man. Oder you look nice, man. Great suit. Man hat sich ja was dabei gedacht. Ich habe mir was dabei gedacht, genau diese beiden Anzüge zu wählen. Unabhängig davon, wie teuer sie sind. Darum geht es auch gar nicht. Darum soll es auch nie gehen. Es ist egal, wie teuer die Kleidung ist, die wir tragen. Wenn sie einem gefällt und wenn ihr euch wohlfühlt, dann werdet ihr darauf, dann strahlt das ja auch aus. Und das hat mich dann tierisch gefreut, dass das eben so viel positives Feedback hatte. Und Ja, ich habe ja dann noch im Goldanzug meinen Moment auf dem TV-Tron auf der Strecke gehabt, was ganz witzig war. Der Moderator von dem, es gibt ja immer an der Strecke auch eine eigene Vorberichterstattung und auch ein Gridwalk. Und der Moderator kam so, bevor dann die Schalte begann, kurz zu mir, als Christian und ich im Grid waren und sagte so, oh, you're looking so good, man, in gold und sowas. Und dann kam er dann, als er die Moderation gemacht hat, haben wir uns wieder begegnet und dann hat er mich dann interviewt tatsächlich. Also ich wurde auf dem Grid interviewt und dann hat er mich gefragt, wo ich den Anzug denn her habe. Dann habe ich gesagt, ja, aus dem Internet. Was einfach die Wahrheit war. Und dann, oh, from the Internet. It's so easy. So,
the Internet is awesome. Ja, it's genau, the best store.
The best store. Und das Geile war, als ich dann nach dem Rennen wieder ins Fahrerlager gegangen bin, kamen dann Leute mir entgegen und sagten, the suit from the Internet. Still looks great. So, und so, dass man so ein kleines Meme geworden ist so an der Strecke, die es gesehen haben, darauf geachtet haben. Und ja, wie gesagt, Zlatan Ibrahimovic. Als ich gesehen habe, dass Zlatan hier war, dachte ich so, komm, mit dem will ich doch gerne ein Foto machen. Aber es war halt so voll im Grid. Ne? Also wirklich, es waren so viele Prominente da.
Ja, ja, rappelvoll. Echt.
Paris Hilton habe ich gesehen. Echt? Ja, die war auch da.
Okay.
Dann Lindsay Vonn war da, Terry Crews, Schauspieler, war da, mit dem habe ich auch ein Foto gemacht. Zlatan, war noch Shaquille O'Neal war da, weitere Sportler und Schauspieler waren da.
Ich glaube, ich habe ihn nicht persönlich gesehen, aber irgendwo auf dem Foto bilde ich mir einiges. Ich glaube auch Brad Pitt war hier,
Brad Pitt war da, genau. Justin Bieber hat ja wohl die Zielflagge geschwenkt.
Habe ich nur irgendwo aufgeschnappt.
Ist wohl so gewesen. Rihanna war da, aber die war nicht im Grid. Kein Wunder, aber es war so voll. Also es war wirklich extrem voll. Und
irgendwo musst du halt einen Cut machen, weil nicht mehr Leute drauf gehen. Dann ist halt Kevin Scheuren im Goldanzug wichtiger als Rihanna.
Aber ich fand es toll, dass wir beide zusammen auf den Grid konnten.
Ja.
Also das war auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, mich hat es einfach gefreut, dass die Outfits so gut angekommen sind. Ja, auch bei euch da draußen. Klar, es ist natürlich ein bisschen ungewohnt, ja, für alle. Aber mir hat Spaß gemacht, ich habe mich wohlgefühlt damit und ich hoffe, das konnte ich auch ausstrahlen. Und würde ich immer wieder tun. Also wenn ich hier bin in Las Vegas, würde ich es immer wieder tun. Ne, es hat die Frage, wie sie es in Ungarn machen, mit einem pinken Anzug. Vermutlich nicht. Obwohl, vielleicht auch gerade da
wir
sollte man es.
Falls wir mal Österreich gemeinsam machen sollten, da könnten wir uns beide Lederhosen kaufen.
Boah, das wäre geil.
Das wär auch cool,
ich würde es machen, weil Sicherheit.
Ich habe sogar eine.
Echt?
Ja, habe ich mal zum 80er von meiner Oma gekauft.
Nice. Ja, ich würde es tun.
Die wäscht man ja nicht. Nee, ehrlich, die müssen ja so speckig bleiben und so. Lederhose wäscht man nicht.
Ich würde es tun. Also nicht waschen, sondern die Lederhose anziehen. ja, also das war eine super Sache.
Es gibt auch ein tolles Spaß Foto gemacht. Übrigens. Bei Sky haben sie sich auch so ein bisschen im Vegas-Style angezogen.
Ja, fand ich cool.
Peter Hardenacke und Ralf Schumacher.
Ja.
Und da gibt es auch ein Foto von dir und den beiden. Das können wir auch einblenden.
Genau, das können wir auch gerne einblenden. Und die Fotos mit Zlatan und Terry Crews habt ihr bestimmt auch schon gesehen jetzt. Also super Sache, tolle Erfahrung. Und genauso wie ich es mir vorgestellt habe, ist es dann auch eigentlich geworden. Und noch viel besser eigentlich. Ne? Weil, wie gesagt, das positive Feedback darauf, das finde ich halt hier echt gut in Amerika. Es ist halt, wie gesagt, man muss halt immer wissen, es ist oberflächlich, die kennen einen ja nicht, aber vielleicht ist genau das auch manchmal einfach ganz gut, wenn es einfach ein nettes Wort ist.
Ja. Weißt, wir haben auch mal bei uns im Freundeskreis uns auch mal gesagt, wir sollten uns einfach öfter mal ein bisschen umarmen und sagen, wir mögen uns eigentlich ganz gern. Das klingt jetzt völlig bescheuert, aber ich finde das auch wichtig.
Ja. So, und ansonsten muss man wirklich sagen, war das eine sehr, sehr spannende, interessante Reise auf jeden Fall nach Las Vegas. Sportlich muss man, glaube ich, festhalten, das Rennen da hinten in der Sportsbar läuft es auch noch mal, gerade in der Wiederholung.
Ja, tatsächlich.
Das Rennen konnte sich sehen lassen. Also das war tatsächlich mit Sicherheit eins der besten Rennen in dieser Saison. Und etwas, wo die Formel 1, glaube ich, dann auch darauf zurückblicken kann und sagen kann, das war eine extrem gelungene Premiere hier in Vegas.
Ja, finde ich auch. Vor allem, es gab ja, wie gesagt, so ein bisschen Kritik im Vorfeld und dann war auch noch die Geschichte mit dem Gullideckel. Das hat alles nicht geholfen, erstmal um, ich sag mal, bei den europäischen Hardcore-Fans so richtig Vorfreude aufzubauen. Aber im Nachhinein muss man schon sagen, das Rennen war wirklich unterhaltsam. Jetzt war es natürlich ein klassischer Stadt-Grand Prix, ja, mit all hier Grip. Natürlich ist es keine echte Rennstrecke, aber das Feedback der meisten Fahrer war dann auch, dass die Strecke im Rennen eigentlich unterhaltsamer war, als sie dachten. Ich glaube, Alex Albon war es, der auch gesagt hat, sogar fahrerisch irgendwie anspruchsvoller, als er sich das im Vorfeld erwartet hatte. Oder Oscar Piastri, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls irgendein Fahrer hat das auch gesagt. Also es hat schon einen eigenen Charakter hier und das Rennen war wirklich toll. Also da kann man nichts sagen, es wurde auch bis zum Schluss um den Sieg gekämpft mit echten Überholmanövern. Ja. Ja. Wir kritisieren ja auch ganz häufig, Kevin, in der Redaktion regen wir uns da immer furchtbar drüber auf. Die meisten bei uns in der Redaktion sind eigentlich Gegner des DRS, weil man sagt, okay, es gibt zwar mehr Überholmanöver dadurch, aber wenn die jetzt nur den Flügel aufklappen und dann vorbeifahren, ohne dass sie sich anstrengen müssen, ist das ja eigentlich auch nicht so attraktiv anzuschauen. Hier war es sehr schön, weil das DRS zwar funktioniert hat und einen Faktor gehabt hat, aber es gab jetzt nicht diese klassischen, ich fahre mal eben vorbei, ohne dass ich mich anstrengen muss, Manöver. Ja? Sondern ja. Auch Leclerc gegen Perez gab es ja ein tolles Duell, wie ich finde, mit wirklich auch anspruchsvollen Überholmanövern. Also das hat schon echt ganz gut funktioniert. Warum hat das auch gut funktioniert? Weil der DRS-Faktor, haben wir auch in einem unserer Videos schon mal erklärt, aber wenn natürlich eine Strecke sehr low downforce ist, so wie Las Vegas, wo die Flügel eh schon flach sind, also ganz einfach im Video auf Formel 1, falls ihr uns da zuhört gerade, kann man das auch zeigen, wenn du einen Flügel in Barcelona von so auf so klappst, ist natürlich der Windschattenunterschied sehr viel größer, als wenn du eh schon ganz flach bist und dann noch ein bisschen flacher stellst. Ja. Ja. Das heißt, hier in Vegas ist der DRS-Effekt nicht so groß. Und das hat man auch gemerkt, aber ich finde, das war genau der richtige Rahmen.
Ja.
Weil es hat geholfen beim Überholen, aber es war nicht zu leicht.
Absolut, weil, ich meine klar, das DRS war, glaube ich, vor Kurve 12 auf der langen Geraden, ne?
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt
also
gar nicht.
Also quasi da, wo Norris ja dann auch abgeflogen
ist. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht 1000%ig sicher.
Weil das Überholen selbst in Kurve 12 ja nicht immer einfach war.
Ja, richtig.
Durch das Gripniveau, was nicht so hoch war, da konntest du dich zwar rankämpfen mit DRS, aber wir haben es ja auch gesehen, dass Leclerc zum Beispiel sich da verbremst hat.
Ja.
Also es gab immer die Möglichkeit, einen Fehler zu machen.
Ja.
Und ich finde, das hat es auch sehr, sehr interessant gemacht. Auch Überholmanöver an Orten zu sehen, zum Beispiel die letzten Kurve. Da hat Lewis Hamilton ja echt zwei, drei richtig geile Manöver gezeigt, wo er sich dann innen reingestochen hat.
Ja.
Sowieso Lewis Hamilton, vielleicht haben wir es ein bisschen falsch charakterisiert im Stream am Samstag, weil wir gesagt haben, unter dem Radar gefahren. Er hat natürlich auch eine Aufholjagd gehabt, die sich sehen lassen hat. Nur es ist halt nur bis auf diese zwei, drei Momente, die gezeigt worden sind, halt nicht wirklich aufgefallen. Und deswegen haben wir halt gesagt, es war eher unauffällig. Aber trotzdem hat er schon zwei, drei Ballmanöver geleistet, wo man sagen kann, boah, da in der letzten Kurve, die halt wirklich so wirklich Vollgas ging eigentlich, da reinzugehen und zu sagen, okay, ich committe mich und überhole da jetzt. Das war super interessant. Ich hatte ein bisschen Sorge wegen der Boxenausfahrt tatsächlich.
Das ist nicht, weil du mich langweilst, sondern...
Nee.
Das war alles ein bisschen ungewohnt seitenmäßig.
Ich hatte ein bisschen Sorge wegen der Boxenausfahrt, weil die ja sehr in den Apex von Kurve 1 reingeht. Aber da gab es
auch ein paar
Momente, sag ich mal. Ne?
Ja. Ja. Und auch im Training schon, aber das war die Einfahrt, glaube ich, da.
Ja, die Einfahrt war ein Problem, weil nicht die Linie überfahren worden ist.
Richtig.
Und was wir auch wahrgenommen haben, auch in Gesprächen im Fahrerlager, war, dass die Strecke natürlich durch die verschiedenen Markierungen, die auf der Strecke waren, diese vielen Farben drumherum, schon nicht ohne war und sehr, sehr schnell war für die Fahrer, dass selbst erfahrene Fahrer gesagt haben, das ist hier aber schon, da ist auch ordentlich Druck auf dem Pinsel.
Ja.
Also da braucht man schon Mut auch durchzugehen und zu sagen, ich committe mich jetzt hier Vollgas durchzufahren.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Pinsel, wenn die von Hand die Zebrastreifen aufmalen.
Ja, also
machen sie natürlich nicht.
Ja, aber sportlich absolut, absolutes Highlight. Und ich glaube, dass unabhängig davon, dass jetzt dieses Jahr nicht die Tribünen voll besetzt waren, aus welchen Gründen auch immer, glaube ich, war es für viele, die sich überlegt haben, so, oh, will ich sowas machen, will ich das machen, glaube ich, eine gute Werbung für diesen Grand Prix in Las Vegas, dass man diese Premiere jetzt hatte, dass nichts Schlimmes passiert ist, dass alles funktioniert hat grundsätzlich, jetzt bis auf den Trainingstag. Da muss man Toto Wolff wahrscheinlich am Ende recht geben, redet jetzt am Montag hast du gesagt, keiner mehr von. Nächstes Jahr erst recht keiner mehr von, wenn dann diese ganzen Probleme mit Gullideckel keine mehr sind.
Bis auf die Betroffenen halt, das
bis auf
wollen
die
man nicht ganz unterschlagen.
Also ihr wisst, wie wir es meinen. Und ich glaube, dass jetzt ein paar mehr vielleicht auch aus Deutschland sagen werden, boah, das ist doch schon geil. Vielleicht auch unsere Berichterstattung dazu gesehen haben, die euch hoffentlich unterhalten hat, aber eben auch ein gutes Gefühl vermittelt hat, wie es hier so ist und wie das alles so rüberkommt und sagen dann, okay, nächstes Jahr kommen wir dann auch hier hin.
Wenn ihr es machen wollt, dann können wir ja vielleicht schauen, wenn jetzt nicht Hunderttausende sich melden auf diesen, aber vielleicht kann man ja schauen, vielleicht schafft man sogar irgendwie eine kleine Gruppe, die dann hier im Tuscany eincheckt gemeinsam.
Ja,
das wäre natürlich echt ganz witzig.
Und wenn ihr die Tickets kaufen möchtet, motorsporttickets.com, achtet da mal drauf, da gibt es ja auch immer ein Kontingent für Las Vegas nächste Saison. Da könnt ihr dann gerne euch da die Karten sichern und dann ja vielleicht dann auch nächstes Jahr hier dabei sein, mit uns, ohne uns. Hauptsache mit Spaß. Und ich glaube, das hat dieser Grand Prix auf jeden Fall gemacht, dieser Ort gemacht. Spaß. Jetzt geht es für uns dann gleich in ein paar Stunden nach Hause. Da müssen wir uns wieder da ein bisschen an die Zeitzone gewöhnen. Und dann geht es auch schon wieder weiter mit dem Saisonfinale in Abu Dhabi, Christian. Und über das sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit einer kleinen Vorschau auf den großen Preis von Abu Dhabi am nächsten Wochenende, Christian. Das Saisonfinale der Formel-1-Saison 2023, eine lange Saison, geht zu Ende. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass sie es nächste Woche tut.
Ja, dadurch, dass auch die Luft sportlich halt raus ist, es sind die ersten drei Plätze in der WM jetzt fix vergeben. Konstrukteursweltmeister steht fest. Da geht es noch um Platz 2. Das ist das letzte große Rennen. Ich glaube, Mercedes ist vier Punkte davor. Die Luft ist halt raus und dann ist auch gut, dass die Saison jetzt langsam zu Ende geht. Abu Dhabi wird nochmal ein tolles Finale. Da glitzert es und leuchtet es auch ziemlich. Ja. Das Marina Paddock, der ist sehr schön auch übrigens, so wie hier in Vegas auch. Also ja, es tut es dann auch. Dann ist noch Baku, ja. die Gala die Woche drauf. Da werden wir uns auch was überlegen. Vielleicht habe ich schon drüber nachgedacht, ob wir vielleicht irgendwie einen Mitgliederstammtisch nach der Gala machen oder so.
Okay.
Da schauen wir mal. Aber ja, es ist gut, dass es vorbei ist. Eine kräftezehrende, lange Saison gewesen. Wir haben noch ein paar Geschichten zu erzählen dann über den Winter.
Ja.
Und dann freuen wir uns schon wieder, wenn die neue Saison dann losgeht.
Ja, der Young Drivers Test ist auch noch.
Genau.
Nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi. Es sind noch einige junge Fahrer im Einsatz, die natürlich hoffen, sich da ein bisschen zu bewerben auch für freie Cockpits in den nächsten Jahren. Wir wissen immer noch nicht, was mit Logan Sargeant bei Williams passiert.
Richtig.
Also der ist noch nicht fixiert. Lance Stroll, so gesehen auch noch nicht fixiert. Aber da gehen wir natürlich davon aus, der wird nächstes Jahr auch noch fahren.
Logan Sargeant übrigens sehr interessant, finde ich, damit wir ein bisschen über Sport auch reden. Hat hier ein für seine Verhältnisse sehr gutes Wochenende abgeliefert. Also man sieht jetzt bei ihm schon echt eine Kurve nach oben, finde ich. Trotzdem bin ich ja immer der Kritiker so ein bisschen, weil ich gesagt habe, ja, war auch hier im Qualifying wieder 2 Zehntel hinter Albon. Ich sag mal so, wäre das die ganze Saison so gewesen und wäre so dran gewesen, dann gäbe es die Diskussion ja wahrscheinlich gar nicht. Das Problem ist jetzt halt, er kann es halt nicht mehr wirklich konsolidieren. Ja, das ist einfach relativ spät. Ich habe so ein Gefühl, weil es ja auch nicht so ist, dass es die Kandidaten gäbe, wo man sagt, die drängen sich regelrecht auf, dass man sie reinsetzt, dass er vielleicht schon eine Chance hat, tatsächlich bei Williams zu bleiben. Weil ich auch James Vowles so von der Persönlichkeitsstruktur her für einen Teamchef halte, der sagt, ich ticke ein bisschen anders als Red Bull, da wird schnell mal ein Fahrer durchgeheizt, wenn man sagt, das ist kein Weltmeister, dann probieren wir den nächsten aus. Bei Williams kann ich mir vorstellen, dass man eher über die Schiene kommt, wir geben einem jungen Fahrer jetzt das Vertrauen, geben ihm nochmal eine Chance. Also vielleicht sitzt Logan Sargeant da tatsächlich drin. Ich weiß es nicht, ich habe mit keinem von Williams drüber gesprochen, das ist jetzt nur mein Bauchgefühl sozusagen. Aber es gibt eben nicht den Kandidaten, wo man sagt, auch in der Formel 2, der ist es jetzt. Ja, das ist der neue Lewis Hamilton.
Das stimmt.
Deswegen hat er vielleicht eine Chance, dass er tatsächlich da drin bleibt. Mick Schumacher, vielleicht das ganz kurz erwähnt, wäre ja ein offensichtlicher Kandidat auch. Da deutet ja sehr viel darauf hin, obwohl es auch ruhig drum geworden ist jetzt in letzter Zeit, dass er wahrscheinlich eher Alpine fahren wird, leider nicht in der Formel 1, sondern wenn dann eher in Le Mans bei der WEC vielleicht oder irgendwas anderes macht. Da hört man nach wie vor, dass man bei Williams nicht sagt, okay, Mick Schumacher, Logan Sargeant, den Tausch würde man unbedingt machen, warum auch immer.
Ist halt so für Mick, war auch hier am Wochenende, habe ich gesehen, wirkt ein bisschen träge, muss ich sagen. Ich glaube, der ist auch froh, wenn es dann jetzt mal mit der Ersatzfahrergeschichte vorbei ist und
mal wieder ins Auto kann. Drauf, mal wieder Rennen zu fahren,
ja. Genau. Wirkt jetzt auf mich nicht so, aber gut, sei es
drum. Ja, aber ich meine,
ich gehe davon aus, dass er intern schon eher dafür brennt, aber er schlurfte so ein bisschen durchs Fahrerlager mit Sabine Kehm und ich bleibe ja dabei, dass er sich von Sabine Kehm trennen sollte, um es mal ganz deutlich und ehrlich zu sagen, weil ich denke, einen freieren Mick Schumacher, frei von den medialen Fußfesseln, die daraus auch entstehen. Nichts gegen Sabine Kehm als Medienbeauftragte, die hat einen herausragenden Job gemacht für Mick, auch nach der schweren Zeit, nach dem Unfall seines Vaters und hat das, glaube ich, auch richtig gemacht, wenn auch meiner Meinung nach ein bisschen zu intensiv, ihn zu schützen und ihm nicht die Möglichkeit zu geben, die Charakterentwicklung. Und ich glaube, die Charakterentwicklung hat er gemacht mittlerweile. Man sieht es auf seinen Social-Media-Kanälen. Es ist alles ein bisschen lockerer geworden. Auch seine Freundin tut ihm da, glaube ich, ganz gut. Man sieht schon so ein bisschen frecheren Mick Schumacher auch mal dort. Und ich glaube, natürlich zu Beginn nach dem schweren Unfall seines Vaters, dass man natürlich den Fragen aus dem Weg gehen wollte, wie es denn ihm geht und ihm da auch die Möglichkeit geben wollte, nicht also generell ja, hat man ihn ja immer von Anfang an sehr geschützt in seiner Karriere. Ich denke, die Zeit ist gekommen, dass Mick sagt, ähnlich wie Michael das damals mit Willi Weber gemacht hat, natürlich da aus anderen Gründen auch teilweise, zu sagen, ich mache mal was Neues, ich versuche was Neues. Es steht mir natürlich nicht zu, dieses Urteil vorzunehmen. Ich weiß das. Aber ich jetzt von Mensch zu Mensch betrachtet, irgendwann musst du dich halt emanzipieren. Entweder von den Eltern oder
glaube ich auch.
Eben halt dann auch von Sabine Kehm, die ja im Grunde genommen eine zweite Mutter ist, wenn man das mal wirklich jetzt ganz plakativ sagen möchte. Corinna ist auch oft dabei.
Ja, ich würde sogar noch gar nicht mal an Sabine Kehm unbedingt jetzt festmachen, ja, weil ich glaube, da wird man ihr nicht gerecht, weil sie hat wirklich einen herausragenden Job gemacht, ja, für das, was sie tun sollte. Aber du musst dich einfach irgendwann mal lösen. Ja, jeder von uns zieht irgendwann mal aus zu Hause.
Genau.
Max Verstappen erinnere ich mich auch noch, ja, in so 2018, 2019. Da hat er sich auch von Jos so ein bisschen gelöst. Ja, der ist zwar immer noch dabei, aber ist nicht mehr so diese dominierende Figur, sage ich mal, die auch entscheidet. Deshalb noch mit, ja, jetzt mehr als Gast, früher, ja, genau, tatsächlich als Managervater.
Ja. Als Papa ist er jetzt einfach mit.
Genau. Ja. Und dann glaube ich auch, dass Mick eine tolle Entwicklung nehmen wird, auch als Persönlichkeit und so wirklich mit Ecken und Kanten, weil da haben wir auch dieses Wochenende mal drüber gesprochen, Kevin. Als ich gesagt habe, es schimpfen alle so über die Jungen, Logan Sargeant ist so glatt, Mick ist so glatt und so. Ja, stimmt. Ich erinnere mich da so an die Zeit, dass ich angefangen habe mit Formel 1. Da war ich ja noch nicht so regelmäßig im Paddock dabei. Aber ich weiß noch, die Generation Alonso, Kimi Räikkönen, Jenson Button vor allem, was wurde nicht geschimpft über diese jungen Wilden, so hießen sie damals,
ja,
weil sie alle so aalglatt sind, nichts sagen, keinen Spruch raushauen, keine Ecken und Kanten haben. Und was sind das heute, 15, 20 Jahre später, für großartige Typen? Ja, Kimi, Jenson Button, Fernando Alonso, da reden heute alle über die Charaktere drüber. Und genauso war es halt früher auch, als die kamen, ja, da hieß es immer, ja, Gerhard Berger und Jean Alesi, das sind die großartigen Typen. Und die Buttons und so kannst du in die Tonne schmeißen. Und irgendwann, als die Bergers und Alesis mal angefangen haben, haben alle gerotzt wahrscheinlich, weil die nicht so Persönlichkeiten sind wie ein Villeneuve und ein, weiß ich nicht, fällt mir jetzt gerade keiner ein aus der
Jackie
Zeit.
Jackie X.
Jackie, ja, zum Beispiel.
Ja.
Also das ist einfach so ein bisschen der Lauf der Dinge auch immer, glaube ich, dass früher war halt alles besser. Da neigt man einfach dazu, das so zu sehen.
Ja. So, Mick Schumacher sollte aber nicht das Thema sein, wenn es zum Abu Dhabi geht, weil da fährt er nun mal nicht. Da, ja, fahren 20 andere Fahrer.
Fährt er eigentlich irgendwo einen Young Driver Test auch nicht, oder?
Ja, geht ja
darf
nicht.
Er ja gar nicht.
Ja, ist ja kein Young Driver mehr.
Ja, ja, klar.
Also Fernando Alonso auch nicht. Ja. Also theoretisch könnte man ihn fahren lassen, aber macht keiner. Ja, Abu Dhabi, du hast es gesagt, es geht um die Vize-Weltmeisterschaft bei den Konstrukteuren. War ja auch so ein bisschen der Hintergrund, weswegen Mercedes sich quergestellt hat beim Gnadengesuch von Carlos Sainz. Da kann man drüber denken, wie man möchte. Ich glaube, aus Wettbewerbersicht und natürlich im sportlichen Wettbewerb will man immer am Ende seinen größten Vorteil daraus ziehen, weil es auch finanziell um einiges geht.
Ah, natürlich, zeigt mir ein Fußballteam, das im WM-Finale sagt, der Schiedsrichter entscheidet keinen Elfmeter wegen Handspiel und dann kommt der Captain des anderen Teams und sagt, nee, du, gib denen den
genau.
Elfer.
Ja, ja, ja.
Weil das war, also das ist natürlich Quatsch. Ja. Wollen wir gar nicht Mercedes irgendwie einen schwarzen Peter zuschieben, das hätte jeder so gemacht.
4 Punkte ist aber ein kleines Polster.
Ja, das
also,
ist so.
Und Frage halt, ob in Abu Dhabi der Mercedes oder der Ferrari besser sein wird. Ne?
Also eins, glaube ich, können wir sportlich vorausschauen und auf Abu Dhabi so ein bisschen sagen, es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was hier in Vegas passiert ist. Also ich glaube, die Lektionen, die wir in Vegas gelernt haben, gelten nicht für Abu Dhabi. Ferrari hat es ja sehr, sehr gut im Griff gehabt hier mit den Reifen. Erstens die auf Temperatur zu kriegen, weil es halt relativ kühl war. Wir wissen ja, das, was für Ferrari auf vielen anderen Strecken eher ein Nachteil ist, war hier eher ein Vorteil. Sie haben die Reifen gut auf Temperatur gebracht, dadurch war auch das Graining nicht so ausgeprägt wie bei manchen anderen. Abbauproblem war, weil es eben nicht so heiß war, auch nicht das große Thema. Das heißt, das ist Ferrari hier sehr, sehr entgegengekommen. Abu Dhabi ist jetzt ziemlich anders, da fahren wir zwar auch in der Nacht, aber bei deutlich höheren Temperaturen, beim ganz anderen Asphalt, der auch sehr, sehr viel griffiger ist. Das heißt, mein Gefühl wäre, dass Ferrari sich im Vergleich zu Mercedes nicht ganz so leicht tun wird wie hier in Vegas. Aber es ist trotzdem nicht ausgeschlossen, dass sie die 4 Punkte noch holen, weil es ist ein letztes Rennen.
Ja.
Und Mercedes muss es auch erstmal da auf die Spur kriegen. Von daher ein offener Schlagabtausch, meiner Meinung nach, kann so und kann so ausgehen. Da würde ich mich nicht festlegen wollen. Bei dem einen, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist das, glaube ich, Red Bull in Abu Dhabi. Weil hier haben sie sich eigentlich schwer getan. Ja? Letztendlich haben sie es auch gewonnen. Aber man hat es im Qualifying schon gesehen, im Rennen war es kein Selbstläufer für Max Verstappen, wurde auch von Leclerc mal überholt, in der Anfangsphase, aus eigener Kraft, nicht irgendwie, weil da ein Problem gewesen wäre. Also das glaube ich schon, dass Red Bull Abu Dhabi von der Papierform her leichter gewinnen können müsste, als das hier in Las Vegas der Fall war.
Dann haben wir noch in der Konstrukteurswertung ein Duell um Platz Nummer 4 zwischen McLaren und Aston Martin. Da haben wir 9 Punkte für Vorsprung, die McLaren vor Aston Martin noch hat. Also auch da ist natürlich Geld, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema für beide. Wie schätzt du diesen Zweikampf ein für Abu Dhabi? Ja,
da sehe ich schon McLaren klar in der Favoritenrolle, um ehrlich zu sein. Aston Martin hat zwar mit diesem Update für Brasilien echt nochmal einen Sprung gemacht, oder es war nicht ein Update für Brasilien, aber in Brasilien haben sie es irgendwie auf die Reihe bekommen. Hier haben sie sich wieder deutlich schwerer getan, aber nochmal, Vegas ist nicht repräsentativ, glaube ich.
Ja.
Ansätze zwar waren da, muss man auch dazu sagen, zwischendurch mal Lance Stroll ja auch ein tolles Rennen gefahren.
Ja, absolut.
Begünstigt natürlich durch ein für ihn sehr glücklich getimtes Safety Car. Ansonsten wäre er auch nicht in diesen Regionen rumgefahren, das gehört auch dazu zu dieser Geschichte. Also ich sehe da schon klar McLaren im Vorteil, weil was können die am besten? Das sind die mittelschnellen bis schnellen Kurven. Schnelle Kurven gibt es jetzt in Abu Dhabi auch nicht so viele, aber mittelschnelle doch ein paar. Also da sehe ich schon eher McLaren im Vorteil im Vergleich zu Aston Martin. Wo McLaren dann in diesem anderen Kampf sein wird mit Mercedes und Ferrari, da hängt, glaube ich, tatsächlich sehr viel ab. Wie kriegst du das Setup auf die Reihe? Wie kommst du rein ins Wochenende? Wie funktionieren die Reifen? Hast du dann einen schnelleren Abbau oder einen langsameren Abbau? Das zu prognostizieren, das habe ich mir in dieser Saison irgendwie abgewöhnt, weil das wirklich teilweise von Rennwochenende zu Rennwochenende einfach sehr stark gewechselt hat.
Sie sind die gleichen Reifenmischungen jetzt in Abu Dhabi, wie sie hier waren. Also da haben die Teams zumindest zwei gleiche Mischungen vor der Brust, aber Abbau, Graining, das ist alles ganz anders in Abu Dhabi, als es hier in Las Vegas war. Dann haben wir noch zwei weitere Teamduelle um Platz 7, Williams gegen Alpha Tauri. Williams aktuell mit 7 Punkten Vorsprung vor Alpha Tauri. Glaubst du, die Tauris können da noch mal ran?
Also hier in Las Vegas war Williams ja eindeutig sehr viel konkurrenzfähiger als Alpha Tauri das war, auch wenn sie es im Rennen dann gar nicht so auf die Spur gebracht haben. Ich glaube, dass Alpha Tauri nach der relativ vernünftigen Leistung in Brasilien bessere Chancen hat, in Abu Dhabi Williams tatsächlich herauszufordern. Aber in den Regionen, wo die beiden Teams fahren, wo wir ja realistischerweise von einem, wenn es gut läuft, 6., 7., 8., 9., 10. Platz sprechen, da musst halt 7 Punkte auch erstmal rausschnitzen. Ja?
Ja.
Und von daher sehe ich Vorteil schon bei Williams. Gibt auch die ganz lange Gerade ja in Abu Dhabi, das kommt auch eher Williams entgegen. Da hat Nick Hülkenberg gesagt, der Logan Sargeant war schnell wie ein Dartpfeil auf den Geraden. Das fand ich auch ganz cool, war kein Weg dran vorbeizufinden. Also meines Erachtens nach Vorteil Williams, aber in Abu Dhabi selbst kann ich mir vorstellen, dass Williams und Alpha Tauri sogar halbwegs auf Augenhöhe sein werden.
Nico Hülkenberg, natürlich auch Teil des letzten Teamduells um den letzten Platz in der Konstrukteurswertung. Und die rote Laterne möchte natürlich keiner haben in der Formel 1. Haas gegen Alfa Romeo. Aktuell hat Haas 4 Punkte Rückstand auf Alfa Romeo. Also da müsste schon ein mittelgroßes Wunder passieren, dass Haas diesen letzten Platz nochmal abgibt, oder?
Ja, 4 Punkte ist ein 8. Platz. Ich sag mal, nicht völlig unmöglich. Geht aber natürlich auch davon aus, dass Alfa nicht punktet. Alfa ja auch ein bisschen verbessert gewesen seit Singapur. Valtteri Bottas, für unsere Schweizer Freunde erwähnt, fantastisches Qualifying gehabt, auch in den Trainings sehr, sehr stark unterwegs gewesen, geschwächt durch eine Magenverstimmung, hat dann im Rennen nach dieser kleinen Startkarambolage, ich glaube, einen beschädigten Unterboden gehabt.
Diffusor hast du gesagt.
Diffusor, genau, Diffusor und Unterboden, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwas an der Unterseite
des Autos. Peres ist hinten draufgefahren, ne?
Genau.
Ja.
Also von daher auch nicht die möglichen Punkte hier geholt, die vielleicht drin gewesen wären. Abu Dhabi bilde ich mir ein, dass für Haas ganz, ganz schwierig werden könnte, weil da, wie gesagt, der Faktor Reifenabbau, der hier nicht so die Rolle gespielt hat, in Las Vegas eine deutlich höhere Rolle spielen wird. Und da wird es Haas, glaube ich, sehr, sehr schwer haben, weil das war einfach, da war Haas am schlechtesten aufgestellt in dieser Saison von allen Teams. Nico Hülkenberg fährt, glaube ich, auch weiter mit der alten Spec jetzt in Abu Dhabi noch. Kevin Magnussen hat ja die neue.
Hat man sich offen gelassen, ne? Also da hat Günther Steiner gesagt, je nachdem, wie die Datenlage ist, wechseln wir wieder. Also da sind wir auf beides vorbereitet. Ja. Also wissen wir jetzt noch nicht.
Weil, worauf ich hinaus wollte, man hat hier ja gesehen in den freien Trainings, dass tatsächlich, das war zumindest der Eindruck, Nico Hülkenberg auf die schnelle Runde mit dem alten Auto mindestens gleich gut war wie Kevin Magnussen, eher einen Zacken schneller.
Ja.
Aber im Rennen, wo Magnussen generell, das muss man auch dazu sagen, meistens näher dran ist als Nico Hülkenberg aus dem Qualifying, im Rennen habe ich dann den Eindruck gehabt, dass das alte Paket, das ja all die bekannten Schwächen hat, was den Reifenabbau betrifft, nicht so gut war wie das neue von Kevin Magnussen.
Und stimmt.
In Abu Dhabi wird dieser Faktor Reifen ja überhöht sein. Das heißt, ich glaube, da könnte der Unterschied zwischen alten und neuen Haas-Paket größer sein. Von daher wäre es vielleicht tatsächlich ratsam, beide mit der neuen Spec auszustatten. Letztendlich wird es, glaube ich, keinen Unterschied machen, ob alt oder neu, weil ich fürchte, dass das für Haas nicht eins der Wochenenden wird, wo sie komfortabel im Rennen um Punkte mitfahren kann. Gut, so vier Wochen gab es ja gar nicht.
Stimmt, ja. So, und dann haben wir bei der Fahrer-WM noch ein interessantes Duell um Platz 4, nämlich Carlos Sainz, Fernando Alonso und Lando Norris. Sainz und Alonso aktuell mit 200 Punkten punktgleich auf Platz 4 quasi. Sainz aber aufgrund natürlich vor allem des Sieges in Singapur auf dem vierten Platz. Und Norris hat 5 Punkte Rückstand auf die beiden. Also da, wenn man jetzt deiner Schilderung folgt, im Grunde genommen, je nachdem wie Ferraris Performance ist, vielleicht sogar Vorteil Lando Norris?
Möglich, aber das ist tatsächlich, glaube ich, komplett offen, weil jedes Wochenende hat doch so ein bisschen seine eigenen Gesetze einfach. Würde ich mich jetzt nicht auf eine Prognose einlassen wollen. Ja, grundsätzlich glaube ich, dass Norris der Papierform nach vielleicht am besten aufgestellt sein sollte von den drei Teams, aber auch ein Fernando Alonso, wo ich jetzt sagen würde, Aston Martin, glaube ich, wird sich eher schwer tun in Abu Dhabi, aber auch ein Fernando Alonso, wenn er ein gutes Wochenende hat, kann auch mal über ein schlechtes Auto drüber fahren. Von daher, da halte ich Prognosen tatsächlich für fast unmöglich.
Ist Mercedes die große Unbekannte in Abu Dhabi, wo man nicht genau einschätzen kann, welche Rolle die wirklich einnehmen? Weil du hast gesagt, Red Bull durchaus wieder eher Top-Favorit natürlich. Dann ist ja immer so die Frage, wer kann dann sich dahinter eine gute Position erkämpfen? Und im Zweikampf Ferrari gegen McLaren, vielleicht eher McLaren, aber wo lässt das Mercedes dann da?
Ich glaube, dass, also ich würde gar nicht mit vorausschauen, so sehr ins Detail gehen wollen, Kevin, weil ich finde, das haben wir so oft diese Saison gesehen, dass das einfach so stark wechselt, weil die Abstände auch so gering sind. Das eine, was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass hier Vegas war ein sehr ungewöhnliches Wochenende aufgrund dieser Rahmenbedingungen und Abu Dhabi wird, glaube ich, wieder ein bisschen normaler werden, also zu dem zurückkehren, was wir davor gesehen haben in Japan, in Brasilien. Und das heißt für mich, Red Bull ist vorneweg unter normalen Umständen. Dahinter haben wir Ferrari, Mercedes und McLaren auf Augenhöhe. Das ist so ein bisschen tagesformabhängig. Und nochmal dahinter haben wir dann Aston Martin. Nicht zu diesem Paket gehören, sondern schon mit ein bisschen Abstand. Aber ein Fernando Alonso, der ein gutes Wochenende erwischt, kann so ein bisschen über die Schwächen des Autos natürlich auch hinwegfahren. Wie sich das dann genau verhält, ich weiß, du würdest es schlimm finden, wenn ich da jetzt mich ein bisschen aus dem Fenster rauslehne. Aber das finde ich einfach völlig unmöglich.
Nee, du musst ja eh noch tippen. Also.
Ja, das ja. Aber also, mit Leclerc-Pole habe ich mal...
Genau.
Wie stehen wir eigentlich in
Tippspiel? Ich hab tatsächlich jetzt mein Heftchen im Zimmer vergessen. Ja, also wir machen nächste Woche Abrechnung mit Sophie dann. Sophies Tipps habe ich übrigens auch geschickt bekommen. Also die können wir gleich auch noch mit reinbringen. Erstmal gucken auf unsere Kicktipp-Spiele, weil das sind die wichtigen Kicktipp-Spiele, die wichtigen Tippspiele, weil da geht es ja um was. Ne? Wir haben den Max Verstappen-Helm, den Mini-Helm für den Erstplatzierten, den 50-Euro-Gutschein für fanshop.formel1.de, wo es aktuell übrigens mit dem Code BLACKFAN23 11% Rabatt auf alle Artikel gibt und auf viele weitere noch 40% extra. Also da kann man den Gutschein dann auch schon sehr gut einsetzen dann. Und für den Drittplatzierten gibt es die beiden Bücher von Stefan Ehlen, Grand Prix Geschichten 1 und 2 mit Signatur und Widmung. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. Also wenn ihr da vielleicht noch Formel 1 Freunden was Gutes tun möchtet, grand-prix-geschichten.de, die Bücher von Stefan Ehlen, eine absolute Empfehlung. Und Christians Buch, Grand Prix Stories. Das gibt es dann Spielberg 2024.
Da das ist der aktuelle Plan.
Da freuen wir uns dann drauf, wenn dann dein Buch auch endlich rauskommt. Aber wir gratulieren für das Rennen in Las Vegas. Hulk mit 88 Punkten zum Tippsieg in Gruppe 1. Und in Gruppe 2 ist es mit 95 Punkten Wangry gewesen. Oder Angry. A-W Angry. So. Und mit 2165 Punkten führt aktuell Christio die Wertung an in Gruppe 2. Dann gucke ich nochmal in Gruppe 1, weil ich glaube, dann war mit 2143 Punkten Braindead auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Und aus Gruppe 2 dann mit 2141 Punkten der Mafioso auf Platz 3. Also es bleibt aber weiterhin spannend. Also tippen bis zum letzten Moment möglich. Die Bonuspunkte weitere werden auch noch vergeben. Deswegen auf jeden Fall weiter mit dabei bleiben und wir tippen jetzt auch und zwar den ersten, zweiten und drittplatzierten und natürlich wie immer auch die Pole Position, Best of the Rest und wer wird letzter. Und Christian, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit Sophies Tipps an der Stelle und sie tippt Leclerc auf die Pole, dann aufs Podium Max Verstappen, Charles Leclerc und Oscar Piastri, Best of the Rest dementsprechend Ferrari und letzter wird Guan Yu Zhou.
Ich glaube, dem Leclerc-Pole-Tipp schließe ich mich tatsächlich wieder an. Das hat hier in Vegas schon gut funktioniert. Ich glaube aber auch, dass Max Verstappen das Rennen gewinnen wird. fuhr George Russell, einfach weil ich ihn heute in der Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, in die Pfanne gehauen habe. Da hat er erst ein Podium in diesem Jahr geholt tatsächlich, da würde ich ihm noch ein zweites gönnen. Und dritter wird Carlos Sainz. Und letzter der gewerteten Fahrer sozusagen, ausscheiden tun auch welche, wird schwierig. ich sage Pierre Gasly, weil irgendwas schief läuft.
Okay. Der Pierre Gasly haben wir noch nie diese Saison auf den letzten Platz gezippt. Da müsste ich schon wirklich drüber nachdenken, ob das mal der Fall war. Ja, ich glaube auch, Charles Leclerc hat jetzt die Form, die er braucht, um auch gegen seinen Teamkollegen Carlos Sainz, glaube ich, nicht mehr den Kürzeren zu ziehen in der Qualifikation. Ich finde, das war ein ganz beeindruckendes Rennen von ihm am Wochenende. Für mich auch, wie gesagt, der beste Fahrer des Rennens. Insgesamt, ich sehe jetzt gerade, glaube ich, läuft die letzte Runde hier in der Wiederholung gleich. Setzt er gleich zum Überholmanöver gegen Sergio Perez an. Ja, Charles Leclerc gewinnt die Qualifikation, ja, wird Pole-Setter, gewinnt das Rennen aber nicht. Das gewinnt Max Verstappen, da gehe ich bei Sophie mit. Verstappen, Leclerc auf Platz 3, Lando Norris, nicht Oscar Piastri. Best of the Rest dementsprechend Ferrari und letzter platzierter Fahrer, letzter gewerteter Fahrer, Kevin Magnussen.
Ja, habe ich.
Ja, und damit machen wir den Bogen hier rund, beenden unsere Podcast-Rückschau auf den großen Preis von Las Vegas, der kleinen Vorschau auf Abu Dhabi, vor dem Kamin hier bei uns in Las Vegas. Christian, vielen lieben Dank für eine ganz tolle Woche. Hat mir extrem viel Spaß gemacht und ach, jetzt geht das wieder los.
Fängst du jetzt wieder zu heulen an?
Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Weil du hast es ja im Grid gesagt. Das, was hier so passiert ist in den letzten Jahren, also 2016 Starting Grid quasi übernommen und hätte ich mir nicht träumen lassen können, dass ich ein paar Jahre später hier im Fahrerlager in der Formel 1 arbeiten kann. Und also klar, man hat sich das immer gewünscht, oder ich habe es mir immer gewünscht, aber das ist dann wirklich passiert und jetzt sind wir hier in Las Vegas. Also es ist nicht selbstverständlich für mich und deswegen, ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bitte gerne.
So, hast du es nochmal gut gerettet, dass ich jetzt nicht anfange zu heulen tatsächlich, aber ja. Die Augen sind nass und deswegen verprasse ich jetzt noch ein bisschen Geld im Casino. Vielleicht hole ich das aus anderen Gründen später. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Diese kleine, etwas weniger sportliche, aber dafür sehr persönliche Rückschau auf Las Vegas. Abonniert uns gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Lasst eine Rezension da bei Spotify und bei Apple Podcasts. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Ich weiß auch nicht genau, ob wir eine getrennte Ausgabe machen aus Abu Dhabi Rückschau und Saisonrückblick. Ich denke mal, es bietet sich eher an, das klar so ein bisschen zu verbinden, weil ich weiß jetzt nicht, ob das Abu Dhabi Wochenende so viel hergeben wird, um eine einzelne Ausgabe dazu zu machen. Wir beobachten das natürlich. Ihr könnt alles verfolgen auf formel1.de. Natürlich wieder die Videos ab Donnerstag auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. Und dann passt ihr aufeinander auf, bleibt bitte gesund und keep racing.
Und rauchen ist ungesund.
Stimmt.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.